Willkommen zu einer neuen Ausgabe Sie ins Netter, euer unprofessioneller Fachpodcast mit Unterhaltung. Und heute durch Gast Ralf Stockmann.
Hallo.
Der Mann hinter Ultraschall unter anderem, Ex-WikiGeek-Mensch, also einer von vielen. Und hat lange nicht gepodcastet.
Das hat man gemerkt, ja.
Weil er andere Dinge zu tun hat, wie zum Beispiel an Ultraschall basteln oder das Sendezentrum organisieren oder ein Podlove-Workshop organisieren oder versinkt im Sendegate oder andere Dinge, wie an der PS4 hängen, wie geteilt wurde.
Ja, schrecklich. Soziales Leben ist sofort auf Null runtergefahren. Ja, schön, dass ich hier sein kann in meiner eigenen Küche, wo wir gerade sitzen, in die du dich hineingeladen hast.
Genau.
Du kannst in der Tat ganz stolz darauf sein. Du bist jetzt wirklich der erste Fremdpodcast, in dem ich seit ganz, ganz langer Zeit auftrete.
Ja.
Das ist insofern bemerkenswert, als dass ich, glaube ich, irgendwie fünf Anfragen oder sowas noch irgendwo laufen habe.
Ja.
Und wo ich dann immer sage, nein, demnächst geht's ja mit dem Nachfolgeformat der WikiGeeks los und vorher möchte ich nicht irgendwo anders schon alle Themen verbraten haben.
Ja.
Und jetzt nach einem Jahr muss man aber irgendwann mal sagen, okay, es führt auch zu nichts jetzt noch. wenn der dann irgendwann startet, dann ist es ja auch gut und deshalb muss man aber auch in andere Mikrofone reden dürfen. Und du hattest vom Dreivierteljahr schon angefragt und von daher war es jetzt einfach mal überfällig.
Genau, ich bin da genau umgedreht. So ist auch die Umbenennung meines Podcasts entstanden, die meine vorletzte Gästin, die Franzi dann auf Twitter vorschlug, warum nennt er eigentlich seinen Podcast nicht Insnider? Und dann habe ich so irgendwie so, wenn man jetzt noch einen Artikel vordichtet, sie Insnider. Ja, und dann war die Entscheidung, das umzubenennen, innerhalb eines Tages gefällt. Und da bin ich dann immer so, das muss jetzt passieren. Inklusive Logo und so. Und hab dann erstmal eins zusammengebastelt aus einem Logo-Generator von einer Webseite.
Gibt's die noch? Es gab damals, als das Web 2.0 anfing, gab's diese wunderbaren Web 2.0 Logo-Generatoren, weil alles Cyan und Magenta und am Ende immer ein R war.
Das waren super Logos, die da rauskamen. Hipster-Logo-Generator.com oder so, also was total arzi-fazi quasi. Und wollte ich dann das so sofort umsetzen und auch sonst bin ich da eher ungeduldig. Im Hintergrund das Gezwitscher aus dem Innenhof zu hören und die umhertollenden Katzenkater.
Genau, die sind schuld, dass ich nicht mehr podcaste. Ich muss mich jetzt einfach den ganzen Tag um die Katzen kümmern. Was nur halb ironisch gemeint ist. Also Menschen, die mehr oder weniger zufällig plötzlich zum ersten Mal in ihrem Leben vernünftige, sagen wir mal, Haustiere haben oder Kinder bekommen oder sowas, das hat schon einen disruptiven Einfluss so auf das tägliche Leben, wenn da plötzlich irgendwie so kleines Gewusel ist, um das man sich irgendwie kümmern muss.
Was einen dann ganz böse anguckt, wenn man irgendwie spät abends nach Hause kommt und dann erst fressen machen kann.
Ja, ganz genau. Sowas können die ziemlich gut.
Oder man irgendwie spät ins Bett geht und dann tappt man irgendwie kurz morgens um 9 mal durch die Wohnung auf Toilette und dann warten da zwei.
Du hattest auch Katzen, oder? Erinnere ich das richtig? Oder hast welche? Oder hattest?
Habe. Max Kater, der ist jetzt 15 oder so schon. Also schon
Ist aber schon ein gesegnetes Katzenalter.
Alter Herr. Mhm. Und seit einem Jahr eine Katze, Dörte, nachdem der Bruder von Max den Weg in die Freiheit suchte und auch fand durch ein Loch,
Suizid. Das Loch, hört sich jetzt nach Suizid an.
Loch im Netz, es gab ein Loch im Netz im Balkon, das da aber schon länger war und wir auch aufgrund seines Jaulens, er hat immer irgendwie eine längere Zeit schon so zum Aufmerksamkeit kriegen, so rumgeschrien und das hörte sich für einen Fremden an, als wenn die Katze irgendwas hat, aber es war halt nichts, sondern einfach nur so, hier beachtet mich und war ja nun auch schon älter und dann haben wir so wirklich so, vielleicht wollte er ja nun nicht mehr und Katzen suchen sich ja nun gerne dann irgendwie stille Ecken. Genannt auch vom Kumpel, der hat auch letztes Jahr seine Katze einschläfern müssen, die krank war. Ich glaube Nierensteine oder sowas. Und da war halt auch nichts von zu merken, bis sie halt irgendwie ein bisschen sich nicht mehr so viel geputzt hat und nicht mehr so gefressen hat.
Das geht dann irgendwann sehr schnell bei Katzen.
Und ja. Das tragen Katzen so nicht nach außen und ja, war halt Katze weg und dann stand relativ schnell fest, ja, damit der andere arme Kater nicht auch noch eingeht sozusagen. Es ist ja oft so, dass irgendwie bei Menschen wie bei Tieren so Paare, wenn dann der eine weg ist, verbessert sich auch die gesundheitliche Situation, verschlechtert sich auch die gesundheitliche Situation des anderen.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, gut, dann holen wir halt eine neue Katze.
Mhm.
Und wollten erst eine ganz junge holen, hat aber der Arzt gesagt, so, ja, nee, das ist zu viel für den alten Mann. Also das wäre, als wenn sie einem 80-Jährigen ein Baby hinsetzen, ja? Also das ist dann auch nicht so gut und haben dann uns eine Katze geholt, die auch aufgegriffen wurde, glaube ich, also auch so, wie sie sich verhält, auch mal wohl Freigänger war und aber auch zwischendurch mal ja irgendwo bei Menschen war und da nicht so Gutes erlebt hat, weil sie noch sehr schreckhaft ist und auch hochnehmen ist nicht so ihres, also nur so kurz und dann möchten wir aber auch ganz schnell wieder runter.
Mhm.
Und die ist oder so, ich weiß gar nicht.
Man weiß es ja auch immer nicht so ganz genau.
Ja, ja, also wir konnten es auch nicht so feststellen.
Hast du dir aus dem Tierheim geholt hier, Tierheim Berlin?
Wo haben wir den? Ne, meine Eltern haben die geholt, ich weiß gar nicht. Tierheim aus dem Nachbarort oder so, ich weiß gar nicht.
Weil das ist sehr, sehr schön, das ist absolut ein Besuch mal wert. Das Tierheim Berlin ist relativ neu gebaut, irgendwie 2000er. Ganz tolle Architektur, gigantisches Areal. Ich habe irgendwo neulich gelesen, größtes Tierheim Europas, also auf jeden Fall Deutschlands. Und sehr spektakuläre, schöne, offene, freie Architektur, auch schöne Gehege und sowas. Ich hatte da Patty vorbeigebracht, die ist uns, also unsere beiden sind uns beide zugelaufen hier im Innenhof, weil uns keiner gesagt hat, dass man im Prenzlauer Berg in einem Innenhof Erdgeschoss wohnt, dass man gleichzeitig Katzenbesitzer wird. Es war der Kater da und saß immer draußen auf unserem Stuhl und guckte hier so rein und wollte Fressen haben und zufälligerweise hatte Claudia noch immer Fressen da und das fand er dann ziemlich super. Naja, und dann hat er sich irgendwann geprügelt nachts mit einer anderen Katze und die haben wir dann eingefangen und das ist jetzt hier die Patty, die war viel schreckhafter noch. Patty, du solltest nicht über den Aufnahmerechner laufen. Das wäre total super, wenn du dir das jetzt nicht machen würdest, Madame. Und die haben wir dann erstmal ins Tierheim gebracht zum Durchchecken, wie es dir eigentlich so geht und ob die überhaupt sozialisierbar ist, weil die war so komplett abgemagert und völlig krawallig drauf. Aber die haben wir dann auch erzogen gekriegt. Aber es ist ja nicht so ganz simpel, wenn eine Katze alteingesessen hier im Revier, also sprich Wohnung da ist, dann eine wildfremde zweite dazu zu setzen.
Also erste Begegnung zwischen Max und Dörte war so, sie ist das erste Mal so Kopf rausgestreckt, kurz geguckt, wo bin ich? Ah, okay. Kopf wieder rein und erstmal in der Kiste geblieben und haben sie dann auch erstmal bei mir im, also ich wohne noch.
Nein, Patty, das Stromkabel solltest du auch nicht aufpassen.
Aus mehreren Gründen wohne ich halt noch bei meinen Eltern und habe dann die Katze erstmal bei mir aufgenommen quasi, so inklusive Friss- und Trinknapf und Toilette und ja, dann war sie halt erstmal bei mir und dann ist sie so ein bisschen durch die Wohnung getigert, hat dann erstmal so zwischendurch alles, was irgendwie so an Katzenfutter da war, aufgefressen, also so in die Näpfe blitzblank geputzt, weil vorher war es scheinbar so in den Tierheim so fressen hingestellt und dann kurz gefressen und wenn dann irgendwann nichts bei der passiert ist, dann wieder rausgenommen oder sich die Nachbarskatze irgendwie dazugedrängelt, keine Ahnung. Und die erste Begegnung war dann so von der Katze und guckte und dort lief auch weiter und dann im Wohnzimmer dort hat sie dann kurz mal angefaucht, aber so ansonsten.
Aber du hast sie sofort aufeinander losgelassen im Prinzip.
Ja, genau, also es ging ja auch nicht anders. Und er ist da auch eher der ruhigere. Moritz war da eher so, also da Moritz hätte das, glaube ich, nicht funktioniert, weil er ein bisschen dominanter war. Doch auf dem Campingplatz, wo wir sie angeleint haben, mal der, ja, eigentlich angeleinten, weil etwas aggressiveren Katze einen verpasst, kam um die Ecke und guckte und Max hat sich klein gemacht und sich schon fast eingebuddelt, Moritz hinten und geguckt und kurz beschnuppert und dann patsch. Was machst du auf meinem Grundstück? Hau ab. Und kurz danach kam dann die Besitzerin und fragte und war ganz erstaunt, dass unsere Katze ihre eins verpasst hatte. Und nee, soweit vertragen sich die beiden, also
Ja, wir hatten bei unseren da einen ziemlichen Aufriss gemacht. Also man kann sich das vorstellen, Claudia und ich, wir nerden uns dann ja mit Hochdruck dann in solche Themen dann rein und haben also dann genau geschaut, okay, irgendwie Katzen aneinander gewöhnen und haben dann die neue erstmal 6 Wochen lang alleine in einem separierten Zimmer gehalten, wo ich dann in der Tür ein Katzennetz gespannt habe, sodass sie sich also schon mal sehen und beschnuppern konnten, aber nicht übereinander herfallen. Und habe dann also an dem Netz, haben sie auch immer beide gleichzeitig Futter bekommen, sodass sie also merken, so, jeder hat sein Futter und dann frisst immer dann nichts weg und muss keine Angst haben, man kriegt sein Zeug und das hat dann insgesamt ganz gut funktioniert. Also weil sie dann zum ersten Mal dann wirklich aufeinander gelassen haben, gab es dann schon erstmal ein bisschen Trouble, aber das haben dann ja Katzen innerhalb von 20 Minuten dann noch so ausdiskutiert erstmal, was da Phase ist und jetzt kommen sie eigentlich ziemlich gut zusammen, klar. Da liest man im Internet ja auch anderes. Das Internet ist ja voll mit dramatischen Katzengeschichten.
Ja, so habe ich das auch, so haben sie das mal gemacht bei Fernsehen gezeigt. Zwei fremde Katzen, die sich nicht so gut vertragen haben und da haben sie es dann halt auch so gemacht, dass sie erstmal gesagt haben, so jetzt hier trennt mal die Katzen so ein bisschen räumlich voneinander und dann hat das wohl auch ganz gut funktioniert. Nee, so, also ihr Revier ist halt so mein Zimmer, haben ihr auch dann ein eigenes quasi Kuschelkörbchen gekauft, weil die anderen Sachen ja schon benutzt sind und nach fremder Katze riechen. Und hat dann eine Zeit lang immer an meinem Stuhl gesessen. Also ich musste dann immer fragen, so, Katze, darf ich jetzt auf deinem Stuhl liegen? und jetzt liegt sie da aber komplett in ihrer Kuschelhülle da. Und wie ich unten los bin, lag sie dann auf der Couch und Max auf dem Stuhl und ja, allerhöchstens beim Fressen war dann mal irgendwie sitzt dann der eine da und guckt dem anderen beim Fressen zu und man wechselt sich dann ab. Aber der Vorteil ist halt, dass er schon eher so der ruhigere war und der jetzt auch schon ein bisschen älter ist und und auch die beiden, also Max und Moritz, wir auch aus dem Tierheim hatten, nachdem wir unsere erste Katze wegen Krankheit einschläfern mussten. Und waren meine Eltern auch im Tierheim in Ludwigsfelde und da sagte dann der Arzt hier, die beiden, und entweder beide oder gar nicht, weil sie sind Geschwister. Und dann wurden das halt die beiden und da waren die wirklich so, also handvoll groß pro Katze so, ne? Und Max sollte vom Wesen her eigentlich eher eine Katze werden, also ist sehr dievenhaft sozusagen, also putzt sich sehr viel und kann sehr viel aus seiner Mimik und Gestik rauslesen. Also der spricht quasi schon, obwohl das ja eigentlich nicht kann. Du siehst genauso, nee, das Frisschen will ich jetzt nicht oder ich bin jetzt bockig, weil ich wieder nicht das kriege, was ich möchte.
Ja, Katzen sind schon sehr goldig. Man kriegt dann einen ganz anderen Zugang zu so Charakter von Tieren, finde ich. Ich hatte halt vorher Kanarienvögel mal, als ich studiert habe. Und es sind ja doch im Wesentlichen relativ unkommunikative Kerlchen so, wohingegen jetzt so eine Katze, gerade wenn man dann zwei hat, dann wirklich merkt, dass sie ja doch irgendwie eine völlig andere Wesensart und einen völlig anderen Charakter so an den Tag legen. Wo man sich dann auch fragt, okay, warum genau macht die Natur das eigentlich? Ja, das sollten ja eigentlich so Überlebensmaschinen sein und wieso ist jetzt die eine irgendwie ständig zickig und erzählt den ganzen Tag irgendwelche Geschichten und der andere ist so stoffelig und das sind so Marotten, wo man sich fragt, so warum machen die das eigentlich genau? Also beispielsweise Liam hier, der Kater, hat also die Eigenart, dass immer, wenn man nach Hause kommt und er in der Wohnung ist, wirft er sich miauend vor einem auf den Boden, auf dass man ihm den Bauch durchkraulen möge. Das macht aber auch nur exakt, wenn man nach Hause kommt. Das macht man und wie Katzen dann so sind, sie entscheiden dann, ob nach 10 Sekunden gut ist oder nach 5 Minuten.
Richtig.
Ja, das hängt vom Wetter ab. So, und wenn man ihn dann irgendwann sonst, egal wie entspannt er ist, versucht auch am Bauch zu kraulen, ja, schaut er einem also nur griesgrämig an. Das heißt also, er mag das nur bei Leuten, die gerade frisch zur Tür reinkommen.
Ja, richtig. Also das
What the fuck? Ja,
bei uns auch so. Wenn irgendwie kommst rein und liegt er halt sich auf den Boden werfend in der Küche, macht die Mutter auch schön, dass du badest und fütter mich doch gleich mal. Und Dörte ist auch so, also vor meinem Vater hat sie so ein bisschen mehr Angst, aber auf dem Balkon, wenn er da rauchen geht, da kommt sie dann doch mal eher an und stupst auch mal so einen Kopf nach dem Motto, streichel mich mal. Und ja, bei ihr merkt man auch, dass sie ja Freigänger war, weil sie auch sehr aufmerksam guckt und wenn ich sie anspreche, eine Zeit lang habe ich dann immer einen Laserpointer mit ihr gespielt und habe sie dann angesprochen und dann Laserpointer gezeigt und dann habe ich gemerkt, dass sie sich das gemerkt hat und habe dann immer gemerkt, wenn ich dann ihren Namen gesagt habe, wie sie dann neben mir lag, guckt die dann immer nach dem, wo ist denn jetzt der Punkt? Ist der jetzt gerade da?
Ja, so Konditionierungssachen sind auch lustig, da kann man auch schöne Experimente machen, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Biologen mittlerweile davon ausgehen, dass Hauskatzen mittlerweile so genetisch mutiert sind, seit ungefähr 2.000-3.000 Jahren, dass sie dieses ich möchte Menschen gefallen Gen ausgearbeitet haben. Nach dem Motto, okay, so ich bin jetzt cute und mach Dinge, die Menschen süß finden, weil dann geht es mir besser und ich kann mich besser reproduzieren. Dass sie sich also einfach durch die Domestizierung, das glaube ich in Ägypten damals angefangen, mittlerweile so darauf getunt haben, dass Menschen sie cool finden. Das würde das nämlich erklären, dass sie solche sonderbaren Marotten irgendwie an den Tag legen, die da draußen in der freien Wildbahn mal einfach maximal idiotisch sind.
Ja.
Naja. Ja, aber es ist schon wirklich ganz interessant, so was man sich alles so für Sorgen macht plötzlich. Ja? Du sagst ja gerade um Balkon und Netz gespannt und sowas, das sind ja auch alles schon genau solche.
Ja, also sie wäre schon weg inzwischen, nach dem einen oder anderen Vogel, der so vorbeigeflogen ist. Und drunter kommt halt so ein bisschen Gestrüpp und dann hinterm Block halt die Straße, der Weg. Und Katze echauffiert sich gerade am Kratzbaum.
Ja, naja, das ist alles im Rahmen hier.
Ja, und ja, unser Kater ist zeitlang aus dem, also in den jüngeren Jahren sozusagen, aus dem Stand auf die oberste Plattform vom Kratzbaum gesprungen. Und die erste Nacht natürlich sind auch beide hochgeklettert und mein Vater kommt ins Wohnzimmer und guckt so. Oder so saßen sie ganz oben, haben zwar raufgeschafft, aber halt
großen,
nicht mehr runter.
Der, den man so in die Decke reinspannt?
Ja, genau. Also okay. So auch von der Deckenhöhe so hier so ungefähr. Ja, saßen dann ganz oben und hatten zwar raufgeschafft, aber kamen natürlich nicht mehr runter. Und jetzt dörte es auch sehr... Also da musst du wirklich die Füße einziehen, nach dem Motto, Vorsicht, Katze. Und am besten irgendwie ja, Socken und Hausschuhe wären schon von Vorteil. Und ist zum Glück nicht so kletterfreudig. Also da eher mal so also auf die Couch und so, ja, und auf den Tisch so über einen Umweg, so über einen Sessel. Aber irgendwie so auf Schränk rauf oder so ist denn nicht ihrs. Und ich habe dann auch ein Hochbett und wenn ich in Montsoli und sie so schon sieht, bin schon wach, guckt sie dann immer und guckt dann irgendwie, wie komme ich denn jetzt nach oben zu ihm?
Ja, Katzen als Wecker sind ja auch so ein Thema. Petty hat also auch wirklich eine eingebaute Uhr. Man könnte jetzt also den Radiowecker ausstellen einfach, weil sie also einem pünktlich um 7.45 Uhr anfängt erst an zu miauen und wenn man das ignoriert, dann eskaliert sie. Ja, that escalates quickly, aber fängt sie mich irgendwann an, mit den Krallen einem die Fußsohlen zu bearbeiten. Oh. Dann weiß man, jetzt wird es Zeit zum Aufstehen.
Natürlich das, auch praktisch, ja. Das,
ja, die ist aber auch extrem agil, die geht also senkrecht oben hier unsere Fenster hoch, klettert die. Also
daher auch das Netz da oben.
Darum habe ich auch, genau, wir haben so Oberlichter hier und da habe ich Netze reingespannt, weil die da so total entspannt einfach senkrecht hochgeht, die Wand auf 2 Meter Höhe. Das ist schon, die ist echt total agil. Ja, aber wir haben ja jetzt hier einen Innenhof und eigentlich sind das natürlich auch beides Freigänger und eigentlich lassen wir die auch raus. Das Problem ist aber halt mit diesen Berliner Innenhöfen, du hast halt natürlich nebenan die ganzen nächsten Innenhöfe, die sind durch so Doppeltüren halt durch die Häuser getrennt und Nachbarn und Müllabfuhr und sowas lässt halt einfach gerne mal die Doppeltüren offen. So, und dann sind Katzen ja halt dann doch neugierig und wollen gucken, wie geht's denn da hinten weiter. So, und irgendjemand anders macht die Tür zu und dann hängen die im nächsten Innenhof und du kriegst deine Katze nicht zurück. Das hatten wir letztes Jahr so 3-mal und seitdem sind wir jetzt etwas
vorsichtiger.
Etwas vorsichtiger, ja. Weil man macht sich dann ja schon Sorgen um diese kleinen Racker, wie es denen dann da so geht.
Naja. Ja, unsere sind halt auf dem Campingplatz draußen angeleint, weil A, Verordnung und B, würden die dann halt auch so durch die Gegend rennen und man müsste dann sonntags, wenn man nach Hause will, erstmal die Katzen zusammensuchen. Ah ja, okay. Da ist gerade die Katze tatsächlich hoch ans Dachfenster gesprungen und hängt jetzt da und jetzt sie Glück, dass da ein Regal steht, wo man wieder zurückspringen kann. Richtig. Nachdem man festgestellt hat, ich komme da nicht raus, da ist immer noch dieses doofe Netz.
So ist es. Das lernt sie aber natürlich auch nicht. In manchen Dingen sind Katzen dann auch relativ dumm.
Ja, ja.
Die machen also auch 10-mal denselben Quatsch, ohne irgendwie mal einen Lerneffekt zu haben. Ja,
bei uns ist auch die Schlafzimmertür verschlossen und dann jedes Mal, wenn die aufgeht, versucht man natürlich als Katze da nach dem Motto, da ist ja irgendwas, also da geht es ja auch noch irgendwie weiter, da möchte ich jetzt auch gerne nochmal hin.
Du sagtest gerade anleinen, das habe ich mit uns ja noch nicht probiert. Also alleine den irgendwie ein Geschirr anzulegen, stelle ich mir schon einigermaßen schwierig vor.
Ja, Geschirr anlegen, das geht noch. Bei Dörte weiß ich jetzt gar nicht. Bei Max hat es dann immer den Effekt, dass er rumläuft, als hätte er die nicht vorhandenen Hosen voll. Also so mit so einem leichten Hohlkreuz quasi und hat dann auch so ein, wenn er dann noch die Leine anhat, wo er den Karabiner auch noch so ein bisschen Gewicht hat, so einen leichten Krebsgang, also so einen seitlichen Gang drauf. Und wir sind dann draußen angeleint und können dann halt draußen, so weit wie die Leine sie lässt, laufen, müssen dann alle paar Mal helfen, wenn sie irgendwo drumherum gelaufen sind, die Leine wieder entwirren. Die Leine hat auch schon dem einen oder anderen Vogel das Leben gerettet. Also das eine Mal ist der Vogel wohl definitiv zu tief geflogen, weil da macht das immer hops und dann hat der Katerchen ein Vögelchen gefangen.
Ja, sowas passiert. Sowas tun die.
Und das eine Mal war die Leine Vogel zum Glück zu kurz. Es war auch sehr knapp, den Federn nachzuurteilen, die da so rumlagen.
Ja, das bringen auch ab und zu bringen sie mal Mäuse und Vögel stolz in die Wohnung zurück und dann muss man immer den Trick machen, wie sich automagisch hinter dem Rücken der Vogel in eine Scheibe Wurst verwandelt.
Ja, Bekannter hat genau den Fehler gemacht und hat, ich glaube seine Frau, ich weiß gar nicht, mit der Katze geschimpft und für die Katze heißt das dann, das war nicht genug und dann lag da halt am nächsten Tag ein größerer Vogel vor der Haustür. Weil das natürlich für die Katze hieß, ja, also das war jetzt nicht genug, jetzt. Ich muss was Größeres bringen.
Ja, Katzenbestrafung ist sowieso auch so ein ganz spezielles Thema. Die haben ja ein Kurzzeitgedächtnis von ungefähr 10 Sekunden, wo sie eine eigene Aktion überhaupt noch zuordnen können und sich daran erinnern. Das heißt also dieser Klassiker, die pinkeln irgendwo hin und Herrchen sieht das nach 2 Minuten und fängt an, die Katze auszuschimpfen. Das ist der völlig egal. Ja, beziehungsweise das projiziert sie dann halt auf das, was sie gerade vor 10 Sekunden gemacht hat und nicht das, wo sie irgendwie vor 2 Minuten irgendwo hingepinkelt hat. Ne? Das sind immer so Dinge, die, wo man sich fragt, so manche Leute, die sollten mal das Internet leer lesen, wie das so eigentlich mit Katzenpsychologie ist. Na.
Dann arbeiten wir mal die Teamliste ab.
Da stand Cat-Content drauf.
Genau, Cat-Content, den haben wir jetzt quasi vorgezogen und machen mal aktuelle Themenlage sozusagen. Sich so aktuell schimpft, ist ja jetzt auch schon ein Monat alt, nämlich der letzte Podlove Podcaster Workshop 15a, der wieder im Wikimedia Gebäude stattfand. Ich finde das ein sehr imposantes Gebäude, so irgendwie, man denkt so ein bisschen so, ist das da? Nee, das sieht irgendwie nach Behörde oder
das
so aus.
Das können die sich leisten.
Das sieht so nach Behörde aus. Nee, ich geh mal weiter. Jetzt wärst du, doch, das ist da.
Das stimmt, ja. Und ich bin da vielleicht nicht ganz so empfindlich, weil ich arbeite ja im Bibliotheksbereich und da ist so Überwältigungsarchitektur der Standard. Das heißt also, aber generell, dass irgendwie Gebäude versuchen erstmal performativ auf die Geisteshaltung der Besucher einzuwirken. Das ist natürlich ein ganz gängiges Schema. Und das Wikimedia-Gebäude ist wirklich ganz schön und groß und eindrucksvoll. Mhm. Stimmt schon.
Mhm. Ich fand, jetzt gab es ja beim Catering noch Frühstück dazu. Mhm. Und fand das für mich sehr praktisch, weil ich ja, also wohne ja außerhalb in Blankenfelde, da wo die S2 endet. Und da braucht man dann schon irgendwie nach Berlin rein, so mit allem drum und dran, doch manchmal eine Stunde. Also auch so hierher und so. Und da war es dann ganz praktisch, weil ich halt bloß früh aufstehen, Frisch machen, anziehen und los musste und dann Frühstück auf dem Workshop mitbekommen habe, sozusagen.
Ja, wir hatten das Feedback, das werden wir nächstes Mal, glaube ich, auch umsetzen, noch irgendwas Süßes an Frühstück auch zu haben. Also Croissants oder sowas halt. Ne? Wäre, glaube ich, noch so ein Knaller. Wir hatten jetzt, glaube ich, nur belegte Brötchen halt. Und die Fraktion, die morgens gerne süß frühstückt, die war vielleicht noch nicht so perfekt bedient. Aber grundsätzlich fand ich das auch gut, weil es vor allen Dingen auch ein bisschen das Problem entzerrt, dass die ersten Vortragenden eigentlich immer vor leerem Publikum erstmal sprechen, weil
sich alle irgendwie,
es dauert morgens halt doch immer alles etwas länger.
Ja.
Ne? Und wenn du davor aber schon mal eine Stunde Puffer hast, wo die Leute vor Ort schon mal ein Käffchen und ein Brötchen kriegen, hat man das Problem elegant gleich mitgelöst.
Ja. Ja, ansonsten das Catering, also so essenstechnisch war immer super, aber jetzt so diesmal war zumindest geschmacklich für mich so, ja, okay, nicht so meins. Aber ansonsten das immer sehr gut geschmeckt, auch die Desserts sehr schön und ja, für mich auch so eine ja Pflichtveranstaltung dieses Jahr dann. Habe ich im Fokus das Camp. Da komme ich dann auch am ehesten hin. Das ist ja nur alle 4 Jahre. Das ist also nicht so dieses so, ach, da kann ich ja nächstes Jahr hin, so wie beim Kongress.
Ja, das muss jetzt sein, dieses Jahr. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder.
Genau. Kongress hätte ich letztes Jahr Zeit gehabt, aber das war nicht vorgesehen, dass ich da Zeit habe. Dementsprechend auch keine finanziellen Rücklagen für irgendwie Reiseticket etc. Und
du warst schon mal auf dem Kongress oder nee, noch nie?
Noch
okay,
gar
also
nicht.
Wir reden gerade für die unbescholtenen Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns vom Chaos Communication Kongress, also das der jährliche Kongress halt des Chaos Computer Club CCC, der lange Jahre in Berlin stattfand und jetzt nach Hamburg gezogen ist wegen größerer Räumlichkeiten und sowas. Und das Spezielle dieses Kongresses ist der Zeitpunkt, zu dem er stattfindet. Das ist nämlich direkt nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester. Da, wo alle Leute eigentlich bei ihren Familien sitzen und ganz viele dann halt sagen, scheiße, das, warum muss ich jetzt bei meiner Familie sitzen?
Ja, das ist bei uns nicht so mehr das Thema. Also so, wo ich dann noch kleiner war, schon eher und öfter, aber jetzt ja, ist das Thema Familie dann nicht so. Also Oma wohnt im nächsten Ort, Verwandte, also Schwester von meinem Vater wohnt auch da, dann die andere Schwester in Samtfamilie in Berlin. Und nee, bei mir war es dann eher arbeitstechnisch so, dass dann immer nur einer Urlaub machen konnte. Und ist das halt immer so, dass man sich dann wieder abwechselt oder jetzt hältst halt irgendwie immer ein und derselbe der Urlaub. Und jetzt letztes Jahr dann unfreiwilliger Jobwechsel und dann war ich in einer Firma, die halt über Weihnachten Silvester zu hat. Also die gönnen ihren Leuten da Urlaub. Und war aber halt so nicht vorgesehen. Und deshalb,
War das dann zu kurzfristig?
War das dann zu kurzfristig für mich und auch finanziell halt nicht so, dass ich jetzt sage, so ist jetzt egal, ich schnapp mir jetzt den besten Zug samt Ticket und so. Also schlaftechnisch bin ich da sehr anspruchslos, also da
Die Ecke in Hamburg ist relativ teuer, muss man sagen.
Ja.
Das ist da so an also irgendwo relativ innenstadtnah und so richtig günstig unterkommen ist da eigentlich nicht. Also zumal nicht kurz entschlossen. Also wenn man ein halbes Jahr Planungsperspektive hat, dann geht es einigermaßen. Dann kriegt man noch irgendwelche Sonderangebote. Aber so mal eben rüberfahren und in die Jugendherberge ist gar nicht so einfach. Wobei es auch immer irgendwo eine Sporthalle gibt, wo man irgendwie ein Feldbett irgendwie gestellt bekommt und sowas. Da wird schon ein bisschen drauf geachtet, dass man das auch alles irgendwie sozialverträglich ein bisschen organisiert. Aber naja, das Camp wird jetzt alles wieder gut machen.
Ja, genau. Da habe ich dann auch gedacht, wo ist denn das und wie komme ich da hin? Und dann weißt du, okay, mit der Bahn ist das ja relativ schnell und kostengünstig. Und den Rest dann irgendwie mit Fahrrad oder so. Oder laufen längere Strecken bin ich auch mal so zu haben. Und sind auch beides Veranstaltungen, wo dann bei mir so die halbe Twitter-Timeline quasi da ist und dann hat man so dieses, ich verpasse gerade Socializing-Gefühl.
Wenn man dann da nicht ist, ja.
Genau,
das,
und
stimmt wohl.
Ja, das, deswegen fand ich das auch bei der Republika, die ja danach stattfand, sehr schön, dass die Möglichkeit da am, ja, Veranstaltung mitzuhelfen bei irgendwas, Aufbau, Abbau, WLAN, Betreuung, Einlass, was auch immer. Da habe ich ja letztes Jahr und dieses Jahr beim Abbau geholfen, hatte noch festgestellt, dass da gern mal öfters dieselben Leute kommen, was dann den Vorteil hat, dass man tobende Katzen.
Ja, wir haben so eine Rennstrecke hier in der Wohnung, wo die ja so am Stück so 20 ja. Meter sprinten können.
Das also, ist, unsere Nachbarn haben uns auch unter uns mal gefragt, was denn unsere Katzen für Kugeln durch die Gegend rollen. Wie gesagt, nee, das sind die Katzen selbst, die da so Geräusche machen. Nee, weil dann hat man irgendwie einmal 8 Stunden und dieses Jahr stand auch im Dashboard drin, bitte nur erstmal für eine Schicht eintragen. Ich war dann letztes Jahr beim ersten Eintragen so, ja, eingestellt, so, na, ich arbeite mal mehr, damit das dann nach dem Motto, ach nee, ach, arbeitet ja hier nur einmal und so, ne, dann dachte ich, kommt dann besser, wenn man da mehrmals mithilft, und dann gab es aber auch irgendwie Probleme und man musste sich nochmal sein und dann war da halt nur noch der Freitag die Abbauschicht übrig. Und letztes Jahr war ja zum einen noch der Linux-Tag da, ich glaube am Mittwoch oder so, was dann zur Folge hat, dass der Teil, wo dieses Jahr die MediaCon war, das halt noch belegt war und nicht abgebaut werden musste. Und die Donnerstagabend, wo schon ordentlich rangeklotzt hatten und da relativ viel schon raus war und jetzt dieses Jahr waren relativ viele Stände noch da. Die Affenfelsen waren auch noch ja vorhanden früh und nö, es war gut zu tun, aber war auch leicht chaotisch, weil früh ging es so, ja, also das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist Kaffee trinken.
Da spricht ja schon mal nichts gegen.
Weil außer uns beiden ist niemand da und dann habe ich erstmal mit Rico Türwächter im Büro gespielt, weil sie irgendwie nur einen Schlüssel hatten oder so. Und dann ging das über den Tag verteilt recht gut.
Also ich kann das nur empfehlen, solche Veranstaltungen über das Mitmachen und irgendwo helfen, sich zu erschließen.
Mhm. Und vor allen Dingen hast du dann dieses, wenn du dann doch feststellst, Mist, ich kann nicht, brauchst halt nur eine Mail schreiben, hallo, ich kann nicht. Wenn du halt noch dann stattdessen ein Ticket kaufst, musst du dann überlegen, so, jetzt muss ich irgendwie dieses Ticket noch ohne größere Verluste loswerden und so. Und beziehungsweise wenn du dann für Ende der Veranstaltung feststellst, so irgendwie ist heute nichts mehr für mich oder so, aber ich will ja eigentlich doch noch hierbleiben, weil hat die Geld gekostet und so, solche Sachen. Ja, das war ganz praktisch.
Ja, also man lernt halt Leute ganz anders kennen, man kommt irgendwie in solche Communities ganz anders rein und das gilt jetzt nicht nur irgendwie für den IT-Bereich, sondern überall, wo irgendwie auch Freiwillige halt eingesetzt werden. Ne? Das ist ja schon
das Anstrengendste an dem Tag war, die hatten so einen Fußballkicker und den hatten sie sich geliehen von, was war denn das? Das ist gar nicht mehr eine Firma in der Nähe, am Tunneleingang von der 96A. Da musste halt dieser Kicker wieder hin. Das war irgendwie auch so ein schon älteres Gebäude, schön renoviert und haben einen Sprinter bestellt, den der, das er, was er hingebracht hat. Und wir dann zu viert dieses Ding da hochgetragen haben durchs sehr enge Treppenhaus und mussten dann gucken, dass wir mit dem Stiften vom Tisch nicht die Wand zerdeppern, die Holztäfelung. Und ja, das war dann auch vor allem in den vierten Stock bringen. Das war dann auch sehr schön. Konnte aber das erste Mal meinen Roller zum praktischen Einsatz bringen. Weil nach der letzten Republika letztes Jahr dachte ich so, oh, mir tun die Füße weh, ich hätte gern ein paar neue.
Ja, stimmt, du warst auf so einem Roller unterwegs.
Genau.
Hatte ich gesehen irgendwann, ja.
Und meist flitzt ja die Orga damit rum, weil das Gelände ja doch schon etwas größer ist und dann muss ich den ganzen Tag hin und her laufen, ist dann doch anstrengend und auch dann insgesamt etwas zeitaufwendig. Und hab mir dann einen Tag vorher so einen Roller gekauft bei Weil ich gerade kaufe vom Alex.
Das war aber ein normaler analoger, ne? Das war noch kein elektrischer.
Nee, das war so ein ganz normaler, ja, Tretroller sozusagen. Scooter, wie auch immer. Die Will-man-haben-Variante hatte dann der Kollege von der Orga, der gleich so ein Kickboard hatte mit Breitreifen, die wahrscheinlich auch etwas geländegängiger sind, sag ich mal. Also den ich jetzt habe, der ist dann nichts für irgendwie so Kopfsteinpflaster oder so.
Mhm.
Und ja, sind dann von Republika-Gelände dann bis zu diesem Häuschen da geflitzt, der andere mit dem Fahrrad und wie eben mit unseren Rollern. Und auch jetzt so für die Strecken von Zugbahnhof oder Busbahnhof bis zum Arbeitsplatz. Die Strecke kann man auch laufen, aber dann halt mit so einem Roller spart man ein bisschen Zeit und schont die Füße. Und das ist nochmal praktischer, weil kann ich zusammenklappen und dann schultern und nimmt auch wesentlich weniger Platz weg als irgendwie so Fahrrad oder sowas.
Die ganz krasse Variante hat Tim sich zum letzten Kongress zugelegt, also Tim Prittloff hier um die Ecke wohnt. Der hat nämlich jetzt einen richtigen E-Roller.
Ja.
Und die kosten natürlich gefühlt irgendwie unfassbar viel Geld. Ja. Da muss man sich ja schon überlegen, so habe ich dafür wirklich Use Cases, dass es sich lohnt. Aber das ist schon sehr, sehr geil. Mhm. Damit sind wir dann halt am letzten Tag dann nach dem Abbau da durch das Kongressgebäude in Hamburg mal so gescootert.
Mhm.
Das ist schon schrill, muss man sagen. Die kommen schon ganz schön auf Fahrt. So jetzt auf 20 km/h oder sowas ja. Bringen die es schon. Das ist dann schon ganz schön hui.
Was ich bei der letzten Schlag- den Rab-Sendung gesehen hatte, wie hieß denn das? Hoverboard oder Hover, irgendwie sowas. Auch so ein ja, Brett auf zwei Rädern, auf denen du dann stehst und was du dann durch Gewichtsverlagerung steuerst. Was aber irgendwie noch relativ anfällig war, weil irgendwie, dass man, wenn du irgendwo gegengestoßen bist, musste man irgendwie nochmal das Gerät irgendwie. Neu starten.
Ist das im Prinzip so eine Art Segway, aber mit nur einem Rad in der Mitte und wo man links und rechts die Beine neben, also auf die Achse so draufstellt? Das hatte nämlich jemand bei der Republika draußen auch und hat das irgendwie da promoten wollen. Das sah auch sehr gefährlich aus.
Ja, nee, nur Segway, nur ohne Stange quasi.
Genau, ja.
Also aber
mit zwei Rädern.
Ja, zwei Räder links und rechts.
Weil der hatte nur ein Rad, auf dem er quasi balanciert ist. Ja, also du hast ein Rad, du hast in der Mitte die Achse, dann hat er links und rechts ein Brett gehabt, wo er drauf gestanden hat und hat dann aber quasi dann eben auch diese Segway-Automatik, dass es sich komplett levelt und dann also nur durch Gewichtsverlagerung quasi auf diesem einen Rad dann durch die Gegend fahrt. Das war schon mal gucken, ob man die Teile irgendwie häufiger sieht. So alternative Mobilitätskonzepte finde ich ja gut. Ich habe ja auch mein Auto verkauft und bin jetzt hier nur auf dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube an dieses ganze Autodings alle nicht.
Ja.
Das führt zu nichts.
Ja, und.
Das kann man natürlich nur sagen, wenn man in der Innenstadt wohnt.
Genau. Ja, ich habe es bei mir auch noch.
Deshalb bin ich aber auch in die Innenstadt gezogen.
Ja, relativ komfortabel in Wankenfelde. Also so zum Bahnhof komme ich mit dem Fahrrad recht schnell. Einkaufsmöglichkeiten kann ich aus der Tür gehen und überlegen, so, wo will ich jetzt hin? ein guter Laufnähe. Eine Richtung ist ein Netto, Sparkasse, Zahnarzt, also das Wichtigste. Dann andere Richtung EDK, dann irgendwie, ich glaube, Kick oder sowas, Aldi etc. Also das teilt sich bei uns ganz gut auf und da kann man dann auch das Wichtigste mit dem Fahrrad erledigen. Kumpel, das Ding, der lässt sich jetzt von Rewe immer beliefern, der bestellt das online.
Ja, finde ich auch
und,
legitim.
Der Obolus, den man dafür drauf zahlt, geht wohl noch, ist in letzter Zeit ein bisschen teurer geworden, aber er hat irgendwie mit dem Fuß und dem Rücken und so länger schwere Sachen tragen, ist dann auch nicht und dann halt dieses so in den Supermarkt gehen, da mit anderen irgendwie sich rumschlagen, in der Kasse stehen und so weiter, das kommt dann halt noch hinzu und so muss er halt nur, kann er sich das zusammenklicken, überlegt sich dann, wann bin ich zu Hause und dann kannst du sagen, in der und der Zeit kommt, kann der Mensch kommen und bringt dir dann dein Zeug, nimmt auch so Pfandflaschen und sowas mit und sonstige Lieferbehältnisse wahrscheinlich und das gibt's aber bei uns leider noch nicht. genauso wie so Sachen wie so Packstation, die nächste ist irgendwie im, so im Nachbarort oder so. Also auf jeden Fall alles Entfernung, wo ich sage, so ja, nee, dann kann ich es mir auch nach Hause schicken lassen und dann nimmt das der Nachbar an oder ich gehe dann eben doch zum am nächsten Tag zur Postfiliale. Ja, was sicher, und die Republika ist ja nun auch nicht so günstig, vor allem wenn man guckt, die Getränke- und Speisepreise so während der Veranstaltung, die ja auch, ja, also zur Tanke gehen und dann eine Flasche Cola holen, ist dann doch vielleicht günstiger. Das habe ich dann auch immer gemacht, was dann halt aber auch nur daran lag, dass ich kein Bargeld mehr hatte, weil ja währenddessen Streik war von dieser einen Sicherheitsfirma, die auch Geldautomaten beliefert und aufgrund dessen gab es dann keinen Zasterlaster bei der Republika.
Ach, das ist der Grund. Ich hatte mich schon gefragt, also die hatten früher immer auf dem Gelände, auf dem Hof drauf einen Geldautomaten irgendwie geschippert.
Stand draußen, glaube ich, letztes Mal.
Schau an, ich dachte, das wäre irgendwie eine antikapitalistische Geste oder sowas. Hab nee, das schon wieder mit Bedeutung überladen, die da überhaupt nicht vorhanden war. Na gut.
Ich hab direkt angezwittert, so, kein Zasterlaster, ja, ist nicht wegen Streik und so und ja, das wirkte sich auch bei uns ein bisschen auch im Nachbarort wurde das Bargeld etwas knapper und die Pizzalieferdienste haben dann plötzlich auch Karten akzeptiert. Bei uns ging es dann noch, also so Sparkasse und so und auch immer im Sparkassenautomat, ich glaube Potsdamer Platz oder so, konnte ich auch immer was holen. Das ging ja. Ja, ansonsten war jetzt dieses Jahr so mäßig für mich. Also viel habe ich dann erst im Nachhinein erfahren, wo ich dann dachte, so, da hättest du ja mal hingehen können. Das Wichtigste habe ich live aus der ersten Reihe gesehen, Alexander Gerst. Da bin ich gleich irgendwie eine Stunde früher oder so saß ich dann schon da, mich mit anders getroffen habe.
Ich hätte jetzt gesagt, das Wichtigste wäre der Talk von Claudia und aber ist okay. Ich bin
das natürlich auch.
Ich trage das jetzt mit Fassung.
Den habe ich mir natürlich auch angeguckt.
Schon okay.
Den, ja, nein. Der natürlich auch, der auch nur stattfinden konnte, weil es kein Sendezentrum gab. Was, ja, quasi das Gute daran war, das Schlechte war, dass irgendwie so ein Anlaufpunkt fehlte, wo man irgendwie sich ja so ein bisschen zurückziehen konnte.
Ja, wobei, das ist ja ein bisschen Claudias Sernet-Stand geworden. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast. Aber
ja, das habe ich erst später dann so ein bisschen mitbekommen, ja.
Sie arbeitet ja bei einer Firma, die im IT-Bereich tätig ist, im Bereich Open-Source-Security-Lösungen namens Sernet. Ne? Kann man ja auch mal in den Shownotes pluggen. Wie gesagt, das ist Open-Source und das sind definitiv die Guten. Und die haben jetzt erstmal halt einen Stand auf der Republika gehabt. Und da hing halt Claudia dann viel ab und ich hing da viel ab und irgendwann hing dann auch so die restliche Podcast-Bubble dann da halt immer so ab. Aber es ist natürlich klar, die Infrastruktur ist dann nicht so wie wenn wir dann Sendezentrum mit irgendwie zig Tischen, wo man irgendwie rumhacken kann und sonst was irgendwie haben. Klar, das hatten wir dieses Jahr nicht, aus diversesten Gründen. Mal gucken, ob wir also so unsere vagen Überlegungen sind, also diese Halle, diese Kathedrale da mit dem Hall und so weiter und Riesenbühne, dass das irgendwie alles vielleicht doch nicht so richtig gut als Konzept in die Republika reinpasst und vielleicht versucht man nächstes Mal eher so ein Wohnzimmer mal so zu gestalten mit irgendwie Couch, wo man irgendwie entspannt irgendwie mal was aufnehmen und produzieren kann und vielleicht noch irgendwie 2-3 Tischen, aber nicht so ein riesen Zentrumsteil aufbauen und das Ganze ein bisschen flexibler halten. Naja, mal gucken.
Das war dann auch so ein Punkt noch so, gucke ich mir das jetzt da im Sendezentrum an oder gehe ich jetzt doch dahin?
Genau, die Republik hat schon irgendwie jetzt 18 Bühnen und Panels parallel und dann muss man eigentlich nicht noch die 19. aufbauen.
Ja. Das ist, dann kommen halt noch die ganzen Sachen hinzu, die eben nicht aufgezeichnet werden, ne, wo man dann gerade 9 und 10 und so.
Wirklich live eigentlich hin muss, wobei viele sich dann einfach halt Kameras hingestellt haben.
Ja. Und ja, das auch so Sachen sind, wo man dann aber auch mit den anderen Anwesenden auch drüber sprechen will und dann das dann vielleicht doch gesehen haben möchte. Und
Du hattest das vorhin ja gesagt, irgendwie ein Talk sei dir ganz besonders wichtig gewesen. Warum? Erzähl das doch mal.
Meinst du dein?
Nein, nein.
Nee, ja, besonders wichtig. Den fand ich jetzt, also der erste Tag war für mich gut abgesteckt. Das war um kurz nach 12, das mit Cornelis,
Martin
und Sven, das andere Europa, wo so ja getan wurde, als wenn vor 200 Jahren die Geschichte anders verlaufen wäre und man das dann im Rahmen einer anderen Veranstaltung namens Verbindung erzählt hat, was ich sehr schön fand, weil dann kannst du halt Fehler machen und das dann so tun, als wenn das zu deiner Rolle gehört. Mhm. Und fand die Liebe zum Detail auch sehr schön, mit der das da ausgemalt wurde. Und dann später Frauenstimmen im Netz, weil ich auch mal die Alexandra Tobor sehen wollte, die Silent Tiffy, die bei Vrind mit Holgi die Vrindheit macht, und stellte dann nach langer Zeit mal wieder fest, die Stimme passt nicht zum Aussehen, also die, ich hatte sie mir kleiner vorgestellt und weiß ich nicht, fluffiger, also nicht so groß.
Kleiner und fluffiger.
Und ihr habt dann das auch mir angeschaut und dann genau, am späteren Nachmittag dann das mit dir und Claudia, wo ja auch wieder Technikprobleme den Beginn verzögerten, beziehungsweise der Vorgänger hat ja auch ein wenig überzogen.
Ja, wir hatten dann unsere volle halbe Stunde, von daher war das dann kein Drama, aber wir hatten ein bisschen Problem mit den Funkstrecken, ja, einmal mit Profis.
Ja, und nee, das fand ich auch sehr schön gemacht und dann Highlight so für viele war ja dann das mit Alexander Gerst, der ja erzählt hat von seiner sechsmonatigen Mission auf der ISS. Mhm. Und der da sehr sympathisch rüberkam, so wie er das erzählt hat. Und ja, da habe ich auch jemanden, den ich von Twitter kannte, vorher getroffen. Der meinte zu mir, lass mal schon mal losgehen. Ich kenne die Leute, die sitzen da so wie gleich eine Stunde vorher schon, um da die besten Plätze abzukriegen. Bin auch zweimal in der Videoaufzeichnung zu sehen.
Na.
Und die Kamera durchs Publikum ging.
6 Sekunden Fame.
Genau. Uhu. Und ich schaue, glaube ich, auch immer in die Kamera. Letztes Jahr war ja der Tesselhoff da und habe dann kurz ein Video gemacht, habe es auf Instagram gepostet und auch so zu Facebook gepostet und schrieb mich ein Kumpel an. Wo ist denn das? Ist das David Hasselhoff? Ich so, ja. Ja, wo ist denn der? Ja, Republika an der Station. Oh, wie lange ist der da noch? Ich, keine Ahnung. Ja, ich komme da schnell hin. Er hat sich dann noch alles der Sekunde ein Autogramm und ein Foto von dem sichern können.
Das sind die David Hasselhoff-Fanboys, das gibt's hier noch.
Ja, ja.
Er hat uns die Wiedervereinigung gebracht, das darf man nicht unterschätzen.
Er hatte schon länger auf ihn gelaut bei irgendeinem anderen Filmevent. Da hat es irgendwie nicht geklappt und ist da so ein kleiner Cineast. Der war auch beim Dev's Podcast letztes Jahr zu Gast. Und ist praktisch, er ist so ein, hat sein Facebook-Profil, um mit anderen zu kommunizieren und dann die andere Hälfte an Gewinnspielen teilzunehmen. Jedes, was ihm über den Weg läuft, und dann kommen halt so relativ viel kostenlose Kinovorstellungen zusammen oder irgendwelche Previews, sonstige. Und hat auch irgendwie ein Faible dafür, relativ viele, ja, prominente Leute zu treffen. Letzte Woche irgendwie die ist in den Genuss gekommen, in einem DeLorean zu sitzen, wie auch immer das zustande gekommen ist.
Das Auto aus Zurück in die Zukunft.
Genau. Und dachte ich dann so, du Luckbox, ich bin ein wenig neidisch. Und ja, dies Jahr waren auch ein paar Sachen dabei. Also ich war bei keiner, wo ich hin wollte und feststellte so, voll. Und sie hatten ja dann auch so schon seit letztes Jahr fleißig ausgebaut. Also ich glaube, hinten Stage 2 oder 3 oder was das war, quasi wurde dann, wenn du jetzt von Yorkstraße gekommen bist und durch den Park gekommen bist, hast du ja quasi die das gesehen. Man konnte da leider nicht rein. Das wäre irgendwie noch praktisch gewesen, das als Ausgang zu machen für die Leute. Und da habe ich mir dann unter anderem das digitale Quartett angeguckt mit Daniel Fine und Richard Gutjahr unter anderem. Und die hatten da, ich weiß gar nicht, was ihr Programm sonst ist, die haben sich Leute gesucht und haben dann jemanden aus dieser Gastrunde da raten lassen, wer denn da sitzt anhand von so quasi, wer bin ich, Ratefragen so. Und dann hatten sie ja einmal den Menschen hinter dem Nine Quarterly Twitter-Account auch da. Und hatten sie noch da den jemand von der Schweizer Bahn, der relativ schnell als Schweizer auch identifiziert wurde durch sein Sprechen. Und dann noch, da habe ich den Namen auch vergessen, die, ja, wo ihr Hund einen eigenen Instagram-Account hat, also sehr viel Fotos von ihrem Hund macht und die quasi in Namen ihres Hundes postet.
Postet,
Ging ja auch so ein bisschen rum und ja, das war so. Nee, vom Abbau her war auch wieder gut zu tun. Verpflegung war auch wieder gut. Also das hat auch im letzten Jahr gut geklappt.
Das finde ich immer wichtig bei solchen Mithelf-Events, dass dann das Catering schon mal stimmt, ja.
Ja, da wurde uns im letzten Jahr gesagt, ja, bitte schimpft nicht so mit dem Catering. Und ich so, ja, also, was sind das für Menschen, die da sich über das Essen beschweren am Tag des Abbaus und stellte dann fest, dass das doch sehr gut schmeckt und auch die Zwischenmahlzeiten ausreichend waren. Was ihr auch gemacht habt, am Donnerstag habe ich mit Nikolaus hingesetzt
Oh ja.
und auf die leere Mediacon-Halle sozusagen und hab da ja ihn seinem Statement geben lassen zu ja der Debatte Team Lava Podcast beziehungsweise diesem Wired-Artikel wo so ja Quintessenz
Den er geschrieben hatte.
genau den er geschrieben hatte. Quintessenz war so die Überschrift, da war etwas unglücklich gewählt, also nicht von nicht von ihm gewählt, sondern von der Redaktion gewählt. Er hatte da, glaube ich, einen etwas positiveren Text gewählt für die Überschrift. Und da ging es eben darum, dass ja, grob gesagt, die deutsche Podcast-Szene ihre Möglichkeiten nicht ausreichend nutzt. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
Ich rufe gerade mein eigenes Storyfile dazu auf, damit ich jetzt hier auch qualifiziert Auskunft geben kann.
Und fand es auch sehr interessant, dass er halt erzählt hat, dass er von der Debatte darum nicht so viel mitbekommen hatte oder dass nicht so viel an ihn rangetragen wurde und er von diesen lustigen Aufklebern auf dem Workshop, auf dem Podlove-Workshop überrascht war. Geht auch zum Radio oder Serial Miles oder im Internet ist immer Platz.
Genau, also wir können das ja mal versuchen, ein wenig in den Kontext zu stellen. Ich habe halt, das kannst du ja vielleicht mal in die Shownotes reinpacken, eben ein Storyfy aufgebaut. Also Storyfy ist also ein Portal, wo man so Stories aus Internetinhalten sich relativ
Twitter,
einfach
Facebook,
zusammenklicken
etc.
kann, wo genau Twitter, Facebook, Blogpostings und so weiter. Und da habe ich mal versucht, so eine Timeline dieser Debatte eigentlich aufzuziehen, dass man das im Nachhinein ein bisschen nachlesen kann. Das begann also so im Dezember 2014 mit Mapp, der was geschrieben hat, dass irgendwie Podcasts mal aus dem Pluschen kommen müssen. Dann Nils Kopschetzki hat in
Genau.
dasselbe Horn gestoßen im Februar. Den Höhepunkt hatte dann halt dann Nikolaus Seemack am 24. 3.2015 mit seinem Blogposting in der Wired. Das war auch sein erster in der Wired. Das war so quasi so sein Aufschlag dort. Schritte im Schnee oder warum die deutsche Podcast-Szene aufhören muss, Laberformate zu produzieren. Aufhören muss halt. Ne?
Ja, das ist so eine typische provokante
Genau, also
Headline.
nicht sollte oder was anderes, sondern ja, gut. Das hat dann halt für doch einiges Rumoren, weil es eben auch nicht der erste Beitrag war, sondern eben dann in dieser
Ja.
Historie der mittlerweile vierte.
Und er ja auch selber einer ist oder war, der einen solchen Laber-Podcast macht.
Genau.
Wobei einen sehr guten und also und das ist ja auch so Teil des Konzepts quasi.
Ja.
Und er hat ja auch selber zugegeben, dass es nicht ausreichend erwähnt hat in dem Text. Und ja, dass eben so ein bisschen dann noch dieses mit Cyril, der Podcast aus Amerika, der auch eben ja sehr hochwertig produziert ist und im Deutschen, also.
Also, ich versuche ja mal eben für diejenigen, die nicht im Thema drin sind, das nochmal jetzt irgendwie ein bisschen auszubreiten, was dann der Phase war. Also, weite Teile der deutschen Podcast-Szene waren dann in Aufruhr, ja, und haben sich gesagt: Buh, Nestbeschmutzer und du machst selber Laber-Podcasts, genau. Und bring doch erstmal was Alternatives auf die Kette, anstatt irgendwo hier gegen uns zu dissen, ja. Pfui, Solidarität. Mhm. Und zum Podlove-Workshop hat dann halt der Dennis dann diese lustigen Aufkleber gemacht, um dann also mal klar Kante zu zeigen.
Ja. Ja.
Also Dennis, das muss man auch immer dazu sagen, ist ja jemand, der wirklich aus der Aktion herauskommt.
Ja. Ja,
das heißt also, der macht einfach immer erstmal und baut Kampagnenseiten. Ist also ein echt guter Kampagnentreiber. So kann man ja auch mal pitchen, wenn ihr also mal eine Kampagne braucht, dann fragt doch mal bei Dennis an. Der hat da echt ein Händchen für. Und das war eigentlich alles sehr ironisch gemeint. Wir wissen ja, Ironie, das setzt man immer dann ein, wenn es einem im Kern eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ja, also je ironischer man etwas macht, desto wichtiger ist es einem meistens im Kern. Und natürlich war es Dennis extrem wichtig, da mal die Gegenposition klar zu machen. Und bin ich da auch ganz bei ihm. Und Nikolas hat das dann aber so als, er hat das dann uns gegenüber beschrieben, so als dann so eine Kaltwetterfront, die ihm da quasi so irgendwie auf dem PPW entgegengetreten sei. So, und er hätte sich da irgendwie sehr unwohl gefühlt, dass da plötzlich alle irgendwie mit Aufklebern gegen ihn quasi durch die Gegend liefen. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen spooky ist, aber hey, du hast das Teil so geschrieben, wie du es geschrieben hast, ja. Also, und das, also auf jeden Fall irgendwie war die Situation etwas angespannt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und in dem Talk von Claudia und mir, den wir auf der Republika gehalten haben, zur Zukunft des Podcastings, ne, darunter darf man es immer nicht machen, haben wir ja so zwei Alternativkonzepte vorgestellt, was man so an Formatexperimenten nochmal machen könnte. Und eine der Ideen war halt, dass man sagt, man macht mal ein Versöhnungspodcast-Format, wo die Leute sich also nicht gegenseitig in die Fresse hauen verbal und man also immer nur den Streit provoziert und den heißen Stuhl irgendwie nachbaut und bei Jauch, keiner hört irgendwie zu und die Argumente werden nicht ernst genommen, sondern wie müsste eigentlich mal ein Diskussionsformat aussehen, was als explizites Ziel die Versöhnung hat. Das heißt also, dass sich einigen auf, okay, das sind 90% der Punkte sind wir uns einig und in den 10% sind wir uns nicht einig. Damit können wir jetzt aber auch ganz gut leben, ja, und man respektiert zumindest die Argumente der Gegenseite. Das fände ich nach wie vor ein interessantes Ding, das mal zu machen und wirklich ohne Plan, weil Nikolas da halt so rumlag und ich dann in Twitter wieder ein bisschen an ihn dran geraten bin, entstand dann die spontane Idee, okay, jetzt machen wir genau dazu einfach mal eine Nullnummer, so als Proof of Concept. Und schauen, ob dieses Format funktioniert, ja, und ob da irgendwie was bei rumkommt. Und dann haben wir uns dann einfach relativ spontan dann einfach mal auf den Betonboden gesetzt und eine entsprechende Nullnummer produziert, die, glaube ich, zumindest ganz gut das einlöst, dass mal klar ist, so wie war der Entstehungsprozess auf seiner Seite dieses Artikels, womit ist er zufrieden, was im Artikel angeht, womit ist er gar nicht zufrieden und was meine Perspektive ist, so, also ich fand es skurril, dass er überrascht ist über die Reaktion. Ja.
Ja,
also ich bin halt irgendwie Kommunikationswissenschaftler und da bin ich bass erstaunt, dass also ein Medienvollprofi wie Nikolas erstaunt darüber ist, dass so ein Artikel eine solche Reaktion hervorruft. Ja, das konnte ich mir also wiederum dann schwer erklären. So irgendwie knapp über eine Stunde versuchen wir das dann mal so von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuchten.
Ja, ja. Der hat ja bei Radio Mono vom Martin Rützler auch nochmal ein Interview gegeben.
Genau.
Und da auch
wo ich dann aber fand, dass dann nicht hart genug nachgefragt wurde. Ne? Also,
das glaube ich an Martin nicht.
Da würde ich dann eher die Formulierung ziehen, da wurde ihm eine Plattform bereitgestellt. Ja. Ja? Aber da wurde nicht wirklich so die die Problemlösung, finde ich, gesucht. Also das ist auch immer wichtig, dass Leute irgendwie sagen können, so wie sie es fanden, aber das ist wirklich mal hart an der Sache diskutieren und auch mal sagen, nee, aus der Nummer kommst du an der Stelle jetzt nicht raus.
Es gab im Wikimedia-Gebäude so eine schöne Ruhe-Ecke sozusagen, also wenn man reinkommt und dann rechts rechts dann rein, ging es ja zu Synkope und Alpha, glaube ich, und dann ganz den Gang hinter stand so ein Strandkorb. Und da saß er halt einmal mit Martin Hase auch und hat da gequatscht und bin dann die ganze Zeit gesucht und war dann auf einer Suche nach einer stillen Ecke für meinen Einspieler für meinen Podcast und habe ihn dann gefunden und das fand ich sehr putzig. Ja, ich fühlte mich da auch so ein bisschen angestachelt von dem Artikel und weil halt auch momentan so Nerd-Emissionen ist halt auch so ein Format, was man auch so locker aus der Hose machen kann und auch durch so Möglichkeiten wie Reaper mit Ultraschall und jetzt Podlove, das Plugin für WordPress, das relativ mit geringem Arbeitsaufwand machen kann. Jetzt die letzte Folge haben wir ein bisschen verspätet Mittwoch statt Sonntag aufgenommen und dann dachte ich so, statt Mangelzeit, okay, dann lasse ich jetzt mal die Kapitelmarken weg, gucken, ob sich jemand beschwert, ob dann einfach nur die Notizen aus dem Google Doc in etwas schönerer Form quasi als Shownotes in die Folge gepackt und dann publiziert und auch weiter gar nicht groß durch auf Honig geschoben, weil das schon recht gut klang und hab dann aber auch mitgenommen, so okay, so ein bisschen Atmo ist ja auch immer ganz schön, was ich auch feststelle.
Das ist jetzt schon ein anderes Thema, oder?
Ich möchte jetzt so ein bisschen pro Nikolas quasi sprechen, so für dieses so.
Der Kontext erschließt sich, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern nur indirekt.
Also er hatte auch gesagt, er findet es schön, wenn so ein Podcast nicht so trocken ist, also mehr
Originalatmosphäre hat.
Originalatmosphäre ist der, wie auch der Vortrag von Christian Grasse, wo er auch erzählt hat, was er so macht.
Der war wiederum auf dem PPW.
Genau. Und ich selber habe auch immer meinen anderen Podcast noch, es spricht, den ich ja auch beim Veröffentlichen quasi durch auf Honig schiebe und da fällt es mir dann auch oft auf, dass vom Klang her es besser ist, wenn die Atmo drin bleibt, weil wenn sie dann durch auf Honig halt raus ist, dann kommt das so pumpend wieder zurück und es klingt dann auch schöner und quasi auch immer vor mir getwittert habe, quasi so, ja, wenn ich mehr Zeit und Geld hätte, dann würde ich eben auch hochwertiger quasi Podcast produzieren mit mehr Aufwand, mehr Vorbereitung, bisschen so Sachen vorbereiten. Es gibt einen Star Wars Podcast, Radio Tatooine, von auf Twitter bekannt als @Gedankenklo, der Musiker ist, das ein oder andere Mal auch musikalisch bei den drei Vogonen aufgetaucht ist und jetzt eben seit längerem schon so einen Star Wars Podcast macht und da natürlich auch sehr viel intro-mäßig selber bastelt, mit hohem Aufwand verbunden, was teilweise schon so an Hörspiel-Charakter ranreicht. Und da auch sehr viel drumrum strickt. Ich glaube, sowas meinte Nikolas unter anderem.
Ja. Ja, also das ist alles dokumentiert. Man kann sich das alles anhören.
Ich verlinke das
und sich da nochmal. Und sich da eine Meinung zu bilden. Also ich glaube, wir haben das dann da in dieser Versöhnungsfolge irgendwie alles ganz zivilisiert mal so auf den Punkt gesetzt. Also meine Meinung dazu, die habe ich da ja auch entsprechend in der Folge vertreten, ist, ich bin schon jemand, der eigentlich so auf Struktur und auf Formate abfährt, ja, und sagt so, okay, ein bisschen konzeptionelle Arbeit im Vorfeld ist nicht schlecht, sicherlich. Ich höre auch ganz gerne gebaute Beiträge, finde aber, dass denen dann häufig schon wieder sowas Artifizielles anhängt. Ja, so auch das, was man sehr feiern kann, Systemfehler, die Folge. Es ist dann eben doch irgendwie schon wieder sehr gebautes Hörspiel. Hm. Ja, und das ist so gewollt und das ist total okay. Aber ich habe auch immer so ein Problem mit Theater, wenn Leute halt dann doch vorbereitete Texte vortragen und nicht irgendwie wirklich live halt sprechen. Ich finde, das kann ich mir anhören, aber ich mag halt auch dieses wirklich komplett sich frei und ungezwungen entfaltende Gespräch. Ja? Und das hast du dann eben doch tendenziell im Laber-Podcast. Und ich bin sowieso der Meinung, ne, im Internet ist immer Platz. Hm. Wie denn das will ich richtig sagen? Soll auch jeder sein Zeug machen. Ja. Ja? Und dann werden die Leute das hören oder sie werden es nicht hören. Und da muss man gar nicht irgendwie so, das eine ist besser als das andere, sondern ja, jeder kann doch hier einfach so sein Zeug machen.
Ja. Man hört auch bei dem Podcast Geek Week, dass der Moderator einen Radiomoderator ist. Der Markus Schuler ist ja auch, glaube ich, beim BR tätig. Auf jeden Fall auch schon ganz zu Anfang so sehr steife radioeske Strukturen und ja, relativ unlocker sozusagen im Vergleich zu anderen Podcasts und dann auch wirklich so ja, interviewmäßig teilweise oder mit wenig Diskussionen verbunden. Also da hat dann der eine das Thema vorgetragen und dann gab es noch Meinung oder einen Kommentar vom anderen und dann ging es halt zum nächsten Thema und das wurde dann so ein bisschen lockerer und fand ich aber auch mal ganz gut. Und mir selber tut's auch gut, so ein bisschen Struktur zu haben, weil so Spontanität ist dann nicht so meins, beziehungsweise komme ich dann ins Stottern, ins Rudern und dann viel rum, versuche dann da irgendwie wieder rauszukommen. Während ich zum ESC überleite, magst du uns was zu trinken holen?
Ja, aber gerne. Was hättest du denn gerne? Was Alkoholisches oder was nicht Alkoholisches?
Was nicht Alkoholisches.
Das ist Berlin und es ist bald 4 Uhr. Also ich meine, hallo. Ja.
Kein Bier vor 4. So. Jetzt müssen wir dieses, als Chaptermark einbauen, dieses Bild mit 4 Uhr. Ja, letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, letzte Woche war der ESC, der eher so war. Also da war irgendwie für mich nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt mein Favorit. Ja, irgendwie so was Saftiges oder so, irgendwie. Und fand dann auch unseren Beitrag eher so, ich habe ja dann zusammen oder war Gast bei den Kulturpessimisten und habe da mit mehreren Leuten, wie viel waren wir denn insgesamt, ich glaube 5 oder so, quasi einen alternativen Kommentar dazu abgegeben. Was schaust du? Die Flasche. Okay. Und hatten dann einen dabei, der offensichtlich auf einem richtigen Fernseher geguckt hat. Und während er dann schon weiter war, waren wir halt noch beim vorherigen Teilnehmer. Ich habe dann zwischendurch immer gewechselt und stellte dann fest, irgendwie, ich habe zu viel Störsignal auf meinem DVB-T-Stick. Und habe dann den Online-Stream geguckt. Und meine Favoriten waren irgendwie ja doch Russland, dann Italien und Georgien. Und ich weiß gar nicht, wer, das hatte Tim auch zwischendurch getwittert, dass irgendwie nur, ich glaube, 5 Teilnehmer oder so in ihrer eigenen Sprache gesungen haben, alle anderen auf Englisch, was wohl auch daran dazu führte, dass alles sehr, ja, Gleichklang und irgendwie nichts dabei war, was hervorstach. Im Gegenteil, jetzt zu letztes Jahr Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix wo ich dann gespannt da saß und dachte so, gucken, was da jetzt kommt, und dann nach den ersten paar Tönen begeistert war, was da für eine Stimme rauskommt aus dem Mensch. Und du bist ja da auch jemand, der das noch verfolgt, so fernsehtechnisch zumindest. Also,
aber
es
sowas
gibt, es gibt ja sehr viele, die so, ja, die so Fernsehen nicht, aber dann doch sowas, Tim zum Beispiel, ne? Und dass auch Sachen sind, zumindest beim Männerfilter-Bubble, wo man dann bei Twitter nicht drumrum kommt.
Also,
entweder filtert oder mitmacht.
Ich kann von mir behaupten, dass ich live am Fernseher dabei war, als 1982 Nicole mit ein bisschen Frieden gewonnen hat. Ja.
Soweit bin ich ein Stück zu jung für mit Baujahr 89.
Soweit reicht also meine, damals hieß es ja noch Grand Prix de la Chanson de la Eurovision, genau. Historie, bevor das jetzt in diesen ESC umbenannt wurde. Ich bin ein großer Fan dieses Wettbewerbs und verfolge den also jetzt wirklich seit 30 Jahren. Oder über 30 Jahren. Und da bekommt man auch durchaus so ein Gespür dafür, so wie verschieben sich Dinge und wie ändert sich eigentlich so der Charakter der ganzen Geschichte und das Abstimmungsverhalten und so. Und ich fand ihn dieses Jahr ganz, ganz großartig und ich habe so viel tolle Musik gehört. Okay. Und all die Länder, die du genannt hast, die du gerade gut fandest, fand ich total scheiße. Also Russland geht gar nicht.
Ja, an der Stelle.
So schlimm.
Wo ich mir mal einen anderen Marker für die Spotify-Listen vom zur Musik vom Dschungelcamp.
Oh, ja.
Die du ja auch immer fleißig betrieben hast und sehr gut fandest.
Genau.
Wo ich auch mitgehe. Also die Musikauswahl da war auch sehr schön.
Genau, du bringst auch immer zu wenig Hintergrund für die Leute, die unsere Twitter-Timeline nicht im Sekundentakt verfolgen.
Du hast,
also, ich bin auch ein sehr, also ich bin ja, das muss man dazu sagen, ausgebildeter Medien- und Kommunikationswissenschaftler, und als solcher muss man sich natürlich diesen ganzen Trash-TV-Formaten aussetzen. Das ist quasi bei mir, also gehört zum Wissenschaftsethos dazu, dass ich mich mit sowas beschäftige. Von daher gucke ich also auch jede Folge Dschungelcamp, und die Musikredaktion vom Dschungelcamp ist ausgesprochen hervorragend. Das heißt also, in jeder Folge Dschungelcamp werden im Schnitt, ich glaube, so 30 Songs gespielt, teilweise nur ganz, ganz wenige Sekunden angespielt, aber immer so ikonografisch eingesetzt, dass eine wirklich ganz tolle Musiktextur entsteht. Und ich glaube, vor 3 Jahren habe ich angefangen, mal mit Shazam einfach jeden einzelnen Song mitzutracken, der im Dschungelcamp lief, weil auch einfach, das hat eigentlich nur so begonnen, nach dem Motto, okay, das ist ein letztes Lied, das möchte ich mal so auch hören, den Song, den ganzen. Und letztes Jahr habe ich das dann etwas professioneller betrieben, und dann jetzt beim letzten Mal ist das jetzt schon, ja, trägt es breitere Früchte. Also man kann bei mir quasi immer direkt nach der Folge dann auf meinem Spotify-Account nachgucken, welche Musik wurde da gespielt. Und das, dieser Dienst erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. Und diese Musikredaktion ist einfach toll, die haben.
Zurück zum ESC.
Genau. Ja, also super Songs wurden da gespielt. Dazu gehören natürlich nicht Russland und Italien.
Aber diese, also Italien ist zum Schluss schon nochmal so ein bisschen hervorgestochen, fand ich. Also das war...
Ja, wie habe ich getwittert? Irgendwie drei italienische Tenöre singen über Amore. What could possibly go wrong?
Einer, ich weiß gar nicht, aus welchem, wo der dabei war, einer sah aus wie Stromberg, zumindest so vom Bart her. Und dann ganz viele hatten ja geschrieben bei der, war das Serbien, die so sehr schwarz und gossig gekleidet war, die meinten also, müsste sie nicht eigentlich auf dem WGT in Leipzig sein?
Ja, ich habe ja mein Herz für die Vögel und Exoten. Davon gab es da ja doch so einige. Also Belgien fand ich unfassbar gut, die diese sehr düstere 80er Synthpop-Ballade am Start hatten. Das war schon sehr Depeche-Mode-mäßig, und das ist natürlich so meine Grundsozialisation musikalisch, und von daher konnte ich damit viel anfangen. Aber es gab auch diverse andere, also kann man bei mir irgendwo, also ich hatte so 6 Songs insgesamt, die ich wirklich episch fand, und den Gewinner fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also auf jeden Fall um Längen besser als irgendwie das, was da Russland, Gott, Russland, geht wirklich gar nicht unter so ziemlich jeder denkbaren Perspektive. Ich fand es ganz erstaunlich, dass der Gastgeber Österreich, wie wir auch, 0 Punkte bekommen hat. Weil, hey, sie hatten ein brennendes Piano und das war eine sehr, sehr schöne, sehr saubere Popnummer. Die war vielleicht insgesamt zu wenig edgy dann musikalisch, dass sie irgendwo sich durchgesetzt hätte, aber die haben das definitiv nicht verdient, da so weit hinten zu sitzen.
Ja, und die hatten das letzte Mal, was war das, irgendwie 1964, irgendwas in dem Dreh, das letzte Mal 0 Punkte bekommen. Und sonst wäre immer so mit so ein paar Pünktchen noch weggekommen.
Wir oder die Österreicher?
In Deutschland jetzt.
Achso, okay. Ich hatte ja gerade von Österreich gesprochen. Ja, das hat natürlich unser Song auch nicht verdient. Also es ist nun kein Null-Punkte-Song. Also es gab irgendwie sicherlich ein Drittel Songs, die schwächer waren bei der Competition. Der Auftritt war halt natürlich ein bisschen fad, sagen wir mal. Ja, also das, finde ich, hat sich ja wieder glasklar gezeigt. Die Gewinner der letzten beiden Jahre haben sehr, sehr viel mit der Videoprojektion gearbeitet. Hm. Ja, das war letztes Jahr bei Conchita Wurst schon so, die ja einen Aktionsradius auf der Bühne von exakt 0 Metern hatte. Das heißt also, sie stand einfach nur an einem Platz.
Ja.
Und es baute sich aber eigentlich die ganze Spannung durch zum einen eben die reine Körperspannung auf und dann aber auch eben das Interagieren mit der Kameraperspektive und der Projektionsleinwand, also dass ihr dann eben Flügel gewachsen sind und ihre Armbewegungen dann in eruptive, psychedelische Farbenspiele rausgingen und sowas. Und das war dieses Jahr ja noch viel extremer mit dem Schweden, der ja wirklich halt eine richtige Interaktion mit der Comicfigur ihm gemacht hat.
Das fand ich sehr schön und fühlte mich direkt an die Musikvideos von Gigi D'Agostino erinnert.
Ja, genau.
Und wir haben auch ganz zu Anfang gewettet, so wie viel Acts gibt's, wo das Bühnenkleid mit der oder das Kleid mit der Bühne verschmilzt. Das war, glaube ich, so 1 oder 2 Mal.
Ja. Also die Leute merken langsam, dass das eine wichtiger werdende Komponente ist. Ja. Also das wird sich auch wieder abnutzen. Also vor 2, 3 Jahren waren irgendwie Trommeln das Ding, was sie alle haben mussten. Ja. Und Trickkleider gibt es natürlich seit 30 Jahren. Es gibt ja diesen epischen Artikel in der FAZ dazu, was muss man tun, um irgendwie einen ESC zu gewinnen. Und die Komponente, die sie da in der Tat vergessen hat, ist also das jetzt die Videoprojektion. Das heißt also, wir können jetzt ganz sicher sein, dass ab nächstes Jahr irgendwie ein Drittel der Beiträge sich sehr auf die Videoschiene konzentrieren werden.
Ja.
Das wird ganz interessant sein, sich das anzuschauen. Das sind auch immer so popkulturelle Entwicklungen, die ich dann wirklich, also auch einigermaßen unironisch, als dann doch irgendwie Medienwissenschaftler spannend finde. Ja, irgendeiner erfindet was Neues, probiert mal was aus, hat damit Erfolg, so wie hängen sich alle anderen dran, wie wird das dann durchdefiniert, wird es immer professioneller, wird es den Leuten dann irgendwann zu viel nach dem Motto, nein, wir müssen uns wieder auf die reine Musik zurückbesinnen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend die nächsten Jahre. Von daher kann ich also diesen Event nur feiern, was da passiert ist. Und ich finde, es wurde auch wirklich überproportional gute Musik gespielt. Ich kann mich sogar, glaube ich, richtig gehend an keinen ESC erinnern, wo ich so viele gute Songs gehört habe. Claudia und ich, wir vergeben immer Punkte auch währenddessen. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Mal 12 Punkte vergeben, was mir eigentlich nicht darf nach den normalen Voting-Regeln.
Wir werden gerade mit Getränken und Süßkram versorgt.
So ist das hier. Endlich sind die Katzen auch mal für was nützlich. Ja, okay.
ja. Vielleicht war ich auch mit der Konzentration nicht so ganz dabei durch meine Teilnahme bei den Kulturpessimisten. Ja. Danach, was liegt denn danach für ein Film? Habe ich geschaut. Starship Troopers, glaube ich. Ja.
Das also passt ja thematisch gut.
Zumindest den Anfang. Und sah dann einen sehr jungen Barney Stinson.
Den hast du aber schon mal gesehen, oder?
Also es war nicht das erste Mal, dass ich den gesehen habe.
Gut, ich bin beruhigt.
Also, das lief da mal wieder und ich dachte so, ach, ist ja eigentlich ganz nett. Ist aber auch so ein Film, den ich noch nie in Gänze gesehen habe, sondern immer nur so, wenn er mal im Fernsehen läuft. Ich glaube, muss mir den nochmal in Gänze anschauen.
Ich denke auch. Also das ist ein Film, der sehr gut auf großer und sehr großer und riesiger Leinwand funktioniert. Und der hat, glaube ich, die besten Raumschiff-Sequenzen nach Star Wars. Hm. Also und zwar nach den alten Star Wars-Filmen, nicht die neuen.
Ja.
Die fallen da ja ein bisschen unten runter, was so Raumschlachten angeht.
Man kann sich mit einer Strichliste hinsetzen und guck mal, da spielt der mit und da spielt der mit. Und ja, das ist der Schauspieler. Ja, er sieht da sehr jung aus.
Ja, die Filmmusik ist super. Also Starship Troopers ist ein sehr, sehr interessanter interessanter Film. Ich habe den mal in einem Seminar, also ich war ja wirklich mal Medienwissenschaftler in einem früheren Leben, war auch Dozent und habe Lehrveranstaltungen gemacht. Und in einer davon haben wir auch Starship Troopers mal durchanalysiert, und zwar unter der Fragestellung, wie das eigentlich klassische Motive des ganz normalen Kriegsfilms eben ins Weltall transferiert. Ja. Und das mappt also zu 120%. Das heißt also, ich würde Starship Troopers eigentlich als die quasi die Urgroßmutter aller Kriegsfilme bezeichnen, weil also alle Motive eines gängigen klassischen Kriegsfilms, nicht Antikriegsfilm, wobei es gibt sowieso keinen Antikriegsfilm, ist aber anderes Thema, findet man 1:1 in Starship Troopers. Ja, also es ist nicht nur irgendwie Science Fiction und irgendwie ironisch und sowas, sondern es ist auch einfach ein waschechter, beinharter Kriegsfilm. Ja, Verhoeven.
Ja,
interessanter Regisseur auch.
Letztes Jahr gab es ja die letzte WikiGeeks-Folge, und ich glaube,
genau, Renke hat diesen Podcast zugrunde gerichtet.
Vorherigen.
Sagt er selber immer.
Hast du ja Letterboxd vorgestellt und hast auch für mich praktischerweise nicht mal länger hingesetzt und hast da irgendwie über 1000 Filme gepackt. Und
1700 habe ich, glaube ich, getaggt.
Genau, Letterboxd ist so IMDb mit... Oder ja, nee, auch nicht IMDb. Also man kann halt sich ein Profil anlegen, kann sagen, diesen Film habe ich heute gesehen, oder ich habe den Film dann und dann gesehen, und kann eben anderen Leuten folgen, kann dann halt auch sich jemanden suchen, der ganz viel hat, und dann kann man erstmal gucken, was für Filme gibt es denn da eigentlich und was habe ich überhaupt gesehen, und kann sich dann da erstmal abarbeiten, kann das in seine eigene Liste packen, kann das auf eine Watchliste setzen, nachdem das muss ich mal gucken. Man kann Bewertungen hinterlassen,
Rezensionen, Sternebewertungen.
Genau, und wird dann auch ausgewertet, wie viele Filme hast du in dem Monat geguckt, was auch auf Letterboxd sehr gut ankam, war Mad Max Fury Road.
Muss ich noch gucken.
Und das war auch definitiv ein Film, wo feststand, den gucke ich im Kino, weil Action und ja, das ist, schreit schon nach großer Leinwand. Und den fand ich auch sehr gut, unter anderem, weil überraschend die typische Männerhauptrolle nicht vorhanden war. Also der Tom Hardy.
Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, den Film. Dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Hint, Hint. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht gespoilert werden. Lass uns doch lieber nochmal über Letterboxd reden.
Ohne ihn funktioniert der Film nicht, sagen wir mal so. Also es ist nicht überflüssig, aber.
Der ignoriert das einfach weg. Sitzt ja am Mischpult, ich könnte ihn Redner runterdrehen. Red doch mit deinem nächsten Gast über Mad Max.
Ja, genau, das, genau. Ja. Ich kann sowas auch nicht. Also ich kann nicht Filme rezensieren, ohne zu spoilern. Also das ist
sehr legitim. Man sollte es ja nur nicht mit Gesprächspartnern tun, die selber das noch ungespoilert gucken möchten.
Ist da auf jeden Fall ein sehr guter Film, den man dann auch auf Letterboxd eintragen und bewerten kann. Und bin dann auch mal so durchgegangen und habe dann überlegt, so, ja, nee, habe dann wirklich auch nur Filme eingetragen, die ich am Stück gesehen habe. Und dann ganz viel auch eingetragen, so, okay, die müsste ich definitiv mal sehen. Und habe dann auch fast jeden Fall nach dem Kino besucht, dann kurz die Seite aufgerufen, dann eingetragen, habe ich jetzt gesehen, habe dann noch so ein, zwei Sätze dazu hinterlassen. Und ist halt auch sehr schön, weil man dann mal nachgucken kann, wann habe ich denn diesen Film gesehen oder habe ich den im Kino gesehen, oder was mir noch fehlt, ist so eine Option zu sagen, den habe ich gerade im Kino gesehen und oder den habe ich den habe ich im Kino gesehen oder im Fernsehen. Oder auf im Heimkino. Weil so kannst du halt nur eintragen, den Film habe ich dann gesehen, aber dann weiß jemand anders das nicht, in welchem
Kontext
du
findest. Du kannst, glaube ich, Tags vergeben. Da könntest du es mit reingeben.
Aber es wäre halt noch schön, wenn irgendwie so ein, weiß ich nicht, durch so ein Icon noch angezeigt wird, dass derjenige den wieder damals im Kino gesehen hat oder Fernsehen oder halt in seinem Heimkino.
Also ich finde jetzt auch nach einem Jahr Letterboxd immer noch einen total nützlichen Dienst. Ich hatte das damals bei den Wikigeeks vorgestellt als so quasi kulturelles Quantified Self. Also Quantified Self wäre diese Bewegung, ich messe ständig meinen Blutdruck und meinen Puls und tracke das alles und zähle alle Kalorien und mache so eine Lebensoptimierung und Selbstoptimierung. Ist ja immer noch jetzt auch durch die Apple Watch total on vogue. Und Letterboxd macht das Ganze halt so im kulturellen Bereich für halt, was man an Filmen gesehen hat. Und ich hatte schon immer die Frage, was heißt schon immer, aber ich habe mir irgendwann mal angefangen, die Frage zu stellen, wie viele Filme hast du in deinem Leben eigentlich gesehen? Und hatte überhaupt keinen richtigen Zugriff darauf, so wie viele Nullen da jetzt eigentlich hintergehören, ja. Also dass es ein paar hundert sind, ist völlig eindeutig. Ich gucke schon immer viele Filme und ich gucke sie auch immer ganz. Aber ob es nun irgendwie 5.000 oder 50.000 oder dafür hatte ich nicht wirklich einen Sinn. Und ich habe jetzt wirklich dann mal ein Wochenende verbracht gehabt vor einem Jahr, mal alles, woran ich mich irgendwie erinnern konnte, da rein zu modellieren. Bin, glaube ich, bei 1.700 irgendwas jetzt so gelandet. Und ich würde vermuten, die Dunkelziffer ist dann doch nochmal so 50% drauf. Aber so mit 2.500 Filmen kommt man wahrscheinlich irgendwie dann einigermaßen hin. Das finde ich an sich schon mal ganz interessant, dass man das mal nochmal so vor Augen geführt hat, so das ist so die Größenordnung. Und seitdem tracke ich also genau wie du alles, was ich an Filmen gucke, da auch rein. Bei Serien mache ich das Ganze über einen anderen Dienst. Letterboxd hat leider keine Serien. Sondern Serien mache ich über, ja, wie heißt dieses andere Viech, womit man eigentlich auch Filme machen könnte. Aber
TrackTV?
Genau, TrackTV, da tracke ich meinen Serienkonsum rein und meine Bücher, die ich lese, mache ich bei Goodreads drin. Das sind also so quasi die zwei, drei großen Computerspiele tracke ich in der Tat bei Facebook. Also ich versuche schon irgendwie so seit einem Jahr wirklich so meinen Medienkonsum systematisch mal so rein zu modellieren. Weniger als jetzt irgendwie Post-Privacy-Gesichtspunkten, sondern zum einen, weil ich mich an mich selber irgendwie erinnern möchte. Wann hat man was geguckt und gesehen und irgendwie wahrgenommen? Wobei ich jetzt nicht mir die Mühe gemacht habe, zu rekonstruieren, wann hast du den Film zum ersten Mal in deinem Leben gesehen? Das wäre
ein bisschen anstrengend. Ja, nee, also ich habe auch so die letzten paar Jahre kriege ich gerade noch so zusammen, wo ich so weiß, okay, den Iron Man 3 habe ich am 30. oder dem 1. Mai gesehen und wusste noch, dass das Kino schön leer war, weil um die Zeit wie Champions League irgendwas mit Bayern lief. Und da dann das mich nicht so wirklich interessiert, dann das Kino schön leer war und das irgendwie glaub noch -1 Tag war, wo der Film lief. Und sonst ist der Dienst halt für mich aus denselben Gründen praktisch, wenn man dann mal gucken kann, wann habe ich den Film gesehen, welchen habe ich den überhaupt gesehen und dann das auch für andere abrufbar ist. Und das dann sagen kannst, guck mal hier, da kannst du dir das anschauen oder eben andere Leute können das aus irgendwelchen Gründen zusammen recherchieren.
Ich finde halt die Oberfläche auch einfach ganz schick. Ne? Also
ja.
Man kann sowas irgendwie, es gibt zig Dienste, aber das ist irgendwie so der mir insgesamt vom Feature-Set und vom Design her am besten gefällt.
Genau, was der grundlegende Unterschied zum Beispiel zu IMDb ist. Letterboxd hat eine sehr dunkle Webseite, sagen wir mal. Bei IMDb strahlt dich das Weiß an, was dann so im Dunkeln
nicht so kinomäßig ist.
Nicht so kinomäßig ist und auch generell nicht so nerdkompatibel ist. Und also man vermisst so ein bisschen eine App, aber die mobile Webseite tut's eigentlich auch.
Ist so okayisch, ja.
Ja.
It could be worse. Ja, so ist das.
Jetzt muss ich doch mal bei mir schauen. Ich glaube, also ich habe auch noch nicht alle eingetragen, aber ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich dann beim Finden von so Terence Hill und Bud Spencer Filmen.
Ja,
da muss man dann entweder nach dem...
Ich konnte mich da auch an die ganzen euren Namen nicht mehr erinnern.
Den Namen und dann entweder musst du gucken, nach dem Englischen suchen oder nach dem original italienischen Titel oder was auch immer. Also bei mir sind es noch magere 312, die ich da eingetragen habe. Und dieses Jahr gesehen Filme im Kino 3. Und das waren tatsächlich Mad Max Fury Road, Avengers Age of Ultron, und The Imitation Game. Und im letzten Jahr, ja, The Hobbit, Interstellar, Teenage Mutant Ninja Turtles, Dumm und Dümmer 2, oder Dumm und Dümmer, wie es ja so schön hieß im Deutschen, Lucy, Guardians of the Galaxy, Lock, oder wir, das war auch sowas total Merkwürdiges, dass man ja im Deutschen irgendwie die Angewohnheit hat, Filmen einen anderen Titel zu verpassen, warum auch immer.
Ja.
In dem Fall war es dann immer noch ein englischer Titel und hieß irgendwie No Turning Back oder so. Und die deutsche Synchro war wohl, also ich habe mal auf Deutsch geguckt mit einem Kumpel und wir saßen so da so, ja, irgendwie war jetzt nix so. Und von Holgi hörte ich dann, dass er im Original wohl besser war. Ja, und ansonsten, was steht denn auf meiner Watchlist? Also bei meinen Favoriten sind drin Inception, Gravity, The Dark Knight Rises und Guardians of the Galaxy momentan.
So, ich bin auch mal in deiner Watchlist. Ich mache jetzt mal ein bisschen Consulting. So, Snowpiercer, unbedingt gucken. Geiler Film.
Mhm.
Das ist ja von dem, der The Host gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du The Host gesehen hast. Ein verrückter Koreaner ist das.
Mhm.
The Host solltest du auch mit draufpacken. Mhm. Also einfach den Regisseur gucken und sein Erstlingswerk. Und es ist also ziemlich das Schrillste an Monster-Movie, was ich bisher gesehen habe. Okay. Aber im Sinne von macht total Spaß und ist als Film wirklich.
The Host von welches Jahr?
Muss ich mal eben gucken. So, klicken wir uns doch hier mal durch. Ist jetzt auch so, der Regisseur ist Bong Joon-ho.
Ah, okay, dann ist das 2006.
Genau. Dieses Tentakelviech, genau, 2006.
Genau, also es gibt hier sehr schön mitgedacht von Letterboxd. Wenn man seine Watchlist anguckt, hat man gleich die Möglichkeit, in so einem kleinen Suchfeld nach einem Film zu suchen, den dann anzutippen. Dann wird der hier gleich hinzugefügt.
Genau. So, also das ist auf jeden Fall super. So, und Snowpiercer ist jetzt also der nächste große, relevante Film von ihm. Ah, muss auch mal gucken, ob die Räuspertaste auch funktioniert hat. Oh, hat sie. Episch. Ich liebe es. So, den gucken. Der ist also so erst der Host gucken, dann Snowpiercer gucken. Haben überhaupt nichts miteinander zu tun, aber sind zwei richtig gute koreanische Filme. Grand Budapest Hotel, ja, kann man machen. Ich habe was hier, ja. Office Space, sehr gut, den muss man natürlich gesehen haben. Texas altert nicht so gut, finde ich, von Helge Schneider, aber gut. Requiem for a Dream, das finde ich jetzt wiederum interessant. Das ist, glaube ich, so einer der deprimierendsten Filme, die jemals gedreht worden sind. Also das muss man ein bisschen wollen.
Okay.
Ja. Da ist wirklich 90 Minuten lang kein Spaß nirgends. Das ist schon einigermaßen deprimierend. Brave, ja, Animationsfilm, ganz okayisch. Philadelphia-Experiment. Ach du meine Güte, von 84. Was macht der auf der Liste?
Ich habe, glaube ich, irgendeine B-Movie-Fortsetzung davon.
Von einem B-Movie-Film.
Erworben auf einer DVD im Magazin oder so, ich weiß gar nicht.
Verstehe.
Na. Aber ich mag das Thema, was da behandelt wird. Wahrscheinlich habe ich den deswegen darauf gepackt.
So, The Force Awakens, klar, den müssen wir natürlich alle sehen. So, was mir natürlich jetzt fehlt hier auf deiner Watchlist, den solltest du gleich mit drauflegen, ist, läuft jetzt gerade im Kino. Hier, Dingenskirchen. Na, das muss ich erstmal bei mir selber gucken. Der mit der KI und der technologischen, Ex Machina.
Ah ja, da habe ich jetzt auch mehrmals gehört, dass der sehr gut sein soll.
Super Film.
Und auch da zu sehen, schon mal in einer erstmal größeren Rolle, zwei Darsteller aus dem neuen Star Wars Film.
Ja, hervorragend. Also man kann nur in die Hände klatschen. Wobei, welche sind denn das eigentlich? Also der Dingens
weiß... Domhnall Gleeson, den man ja eigentlich, glaube ich, nur aus Harry Potter kennt. War das überhaupt der Film? Ich weiß gar nicht.
Ach herrje. Warte, meine Güte. Ist das Ron aus Harry Potter?
Nee, das ist, glaube ich...
Einer der Weasley-Brüder.
Ja, einer aber, der, ne? Ich glaube, der älteste Weasley.
Den habe ich überhaupt nicht erkannt Bruder. In dem Film, okay.
Und Oscar Isaac.
Ja, Oscar Isaac, der, also... Der war mir, ich hatte ihn bisher überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ja. Dass das irgendwie ein relevanter Darsteller ist. Ich habe auch gar nicht viele Filme von ihm gesehen. Also ich habe jetzt gerade, das ist ziemlich cool bei Letterboxd, ich habe jetzt also den Darsteller angeklickt und bekomme dann sofort gemappt, welche Filme von ihm hast du schon gesehen. Ah. Ja. Und da sehe ich, ich habe genau zwei von ihm gesehen, nämlich Ex Machina und die Robin Hood-Geschichte, die irgendwie hier 2010 mal rauskam. Ja. Und den Rest allesamt nicht.
Das heißt, hat sich ja bei Disney dem ja, Gerücht zum Glück bewahrheitet, dass man bei dem neuen Star Wars Film auf dem normalen Publikum weitgehend unbekannte Figuren stützt. Und so ist es ja auch. Also
ja,
wir könnten uns jetzt hinsetzen und sagen, guck mal, den kennt man daher und den kennt man daher und den kennt man daher, aber für den normalen Menschen, der sich jetzt dann mal Star Wars anguckt, sind das alles unbekannte Figuren.
Also ich glaube, über Oscar dürfen wir sehr, sehr glücklich sein. Also der hat in Ex Machina, also Ex Machina ist ein Kammerspiel von exakt drei Personen, die also auf einem Raum von irgendwie, weiß nicht, 50 Quadratmeter mehr oder weniger agieren. Und was der Oscar Isaac da abliefert, ist also in Sachen so Bildschirmpräsenz also absolut überwältigend. Ja, also der owns dermaßen den Raum, in dem er da unterwegs ist. Das würde mich sehr wundern, wenn der in dem neuen Star Wars da nicht die Hütte rockt, was auch immer er da für eine Rolle hat.
Man hat ihn bisher nur jubelnd in einem X-Wing gesehen. Mit einem schiefen Helm auf.
Das ist einer der Piloten, echt? Ja. Ich hätte den jetzt eher so als Fiesling mir gewünscht,
nee,
muss ich gestehen.
Er sitzt da im Teaser, wie auch im ersten Trailer jetzt in dem X-Wing.
Verstehe.
Den man da sieht. Ja, der Fiesling wird ja wohl, so wie es aussieht, eher von Adam Driver gespielt. Die man vielleicht kennt, wenn man Girls gesehen hat. Die Serie mit Lena Dunham.
Ja, habe ich nicht.
Da hat er ihren Freund gespielt. Und ja, jetzt so nachdem der Cast bekannt war, hinzugekommen, eher bekannt sind ja wie hieß die Oscar-Gewinnerin aus dem letzten Jahr, vorletzten Jahr. Auch Afrikanerin, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so auch so ein Zungenbrechernamen. Und halt.
Ja, Darsteller sind doch egal bei Star Wars. Lass mal über das Laserschwert reden. Hier. So, was ist denn deine Theorie, warum dieses Laserschwert so aussieht, wie es aussieht aus dem Trailer?
Ich habe auch zuerst überlegt und dann, das waren dann so Sachen, wo man das so hört, wie so Menschen darüber reden und ihre Theorie darüber auslassen, denke ich so, ja, okay, das macht Sinn. Dass das wie bei Schwertern früher eine sogenannte Parierstange ist, um quasi die Klinge des anderen aufzuhalten, was auch sein könnte.
Wir müssen vielleicht wiederum für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht komplett vor Augen haben, gerade
erklären,
was man eigentlich
also
sieht.
Man sieht ein Lichtschwert, aber nicht ein normales, sondern ein...
Also ein Laserschwert aus Star Wars. So.
Und was dieses aber Ding? Noch links und rechts noch
an der ganz Oberseite des Griffes
genau
geht halt links und rechts noch so ein kleiner Laserstrahl raus,
und
sodass das Ganze also wie so ein mittelalterliches Breitschwert wirkt.
Das sieht sehr faserig aus.
Also sehr flammig.
Sehr
eher
flammig.
Aus wie ein Flammenschwert und nicht wie ein Laserschwert.
Genau, das könnte daher kommen. Also normal ist, das wurde auch in The Clone Wars sehr schön erklärt und jetzt in The Rebels nochmal ein bisschen mehr mit Geschichte, fand ich, erklärt, wie so diese Laserschwerter zustande kommen. Nämlich jeder Schüler muss einen Kristall suchen und finden, woher diese Lichtschwerter dann ihre Energie kriegen und das dann auch noch richtig zusammensetzen. Wenn er das nicht tut, dann gibt es halt beim ersten Mal Einschalten eine kleine Explosion. Und es könnte ja sein, dass sich da jemand irgendwie ja ein Schwert selber gebastelt hat oder modifiziert hat. Und ja, also das mit der Parierstange finde ich ganz nett. Das haben mir ja dann auch schon zahlreiche Menschen irgendwie
Es macht die Sache
auseinandergenommen.
nur sehr riskant, dieses Teil dann irgendwie dynamisch so durch die Gegend zu schwenken, weil man kann sich damit auch mal sehr schnell das
Ja,
eigene
genau.
Handgelenk abhacken.
Oder es hat halt einfach nur so, soll furchteinflößend sein. Also nach dem Motto so, der hat also nicht nur ein rotes Lichtschwert, sondern er hat, da kommen auch noch irgendwie so Dinger an den Seiten raus. So. Ja,
Ja,
und
wir hatten ja eben schon dein jugendliches Alter thematisiert. Hast du damals denn Episode 1 mitbekommen?
ja, den habe ich mit meinen Eltern im Autokino gesehen.
Okay, das heißt also wirklich, als er rauskam.
Ja, und die anderen beiden auch.
Weil da war ich gerade nämlich auch Dozent an der Uni frisch und saß an einer Internetleitung und habe zusammen mit dem Cornelis Kater von Schöne Ecken, der war damals bei mir im Institut auch, stundenlang vorm Rechner gesessen, um über irgendwelche, damals hieß es nicht Torrents, sondern das war andere Technologie, irgendwie so immer so ein paar Sekunden der Trailer sich ziehen zu
Okay.
können. Das war in einer Zeit, in der das Internet noch nicht so aussah, wie es heute aussah. Und an diese Zeit erinnere ich mich jetzt gerade immer sehr stark, weil auch
Ja.
da halt aus jeder einzelnen Einstellung rausinterpretiert wurde halt so,
Ich
was
habe
passiert da jetzt und
die letzte Radio Tatooine-Folge, da ging es tatsächlich um eben jeden letzten Star Wars-Trailer, wo sie 3 Stunden oder so, also sehr lange diesen Trailer besprochen haben und wirklich Szene für Szene auseinandergenommen haben, wie sich das so für gute Star Wars-Fans gehört. Und ja, also ich kannte die alten da schon, kann mich auch noch sehr gut an Episode 2 erinnern, wo ich sehr irritiert war von dem Auftauchen der Sturmtruppen bzw. Klonkrieger hießen sie ja da. Und von dem Seitenwechsel, also wo gehören sie jetzt dazu, und erst dann nach so mehrmaligem Gucken festgestellt habe, okay, ja, so und so ist das, und auch jetzt Star Wars Rebels, Quatsch, The Clone Wars, nachdem ich es dann immer so episodenweise gesehen habe, einmal am Stück geguckt habe und stellte dann fest, okay, da versteht man dann Episode 3 besser, und warum denn der ganze Senat jubelt und klatscht, als der Palpatine sagt, er ruft jetzt das erste galaktische Imperium aus. Und
So, Clone Wars, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, ist schon einigermaßen großartig, oder?
ja,
So
es ist
als
sehr
Serie.
schade, dass das, also für die Serie selber schade, dass das beendet wurde. Ist natürlich schön, dass sie jetzt Rebels machen, und
Was in der Zeit ja wiederum zwischen Teil 3 und Teil 4 spielt.
richtig, und sie da das völlig anders machen als bei The Clone Wars. Da kann man eben, das spielt ja zwischen Episode 2 und 3. Und die Folgen könntest du, bis auf wenige, gibt es immer so über, ich glaube, 3 oder 4 Episoden so einen Story-Arc. Ansonsten kann man die so völlig durcheinander gucken. Also es gibt keine Geschichte, die da fortwährend erzählt wird.
Das ist natürlich grober Unfug, was du da gerade
Also,
erzählst.
ja.
Im Gegensatz, also man muss doch jetzt immer im Dienste der Hörerinnen und Hörer agieren. Ja, es gibt eine Seite oder googelt mal einfach nach Clone Wars und dann irgendwie Chronologie oder Chronologic Order. Die
Ja.
haben nämlich die in der falschen Reihenfolge gedreht. So ist es
Ah,
einfach.
ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
Und es macht viel mehr Sinn, Clone Wars in der richtigen chronologischen Reihenfolge zu gucken.
stimmt, ich erinnere mich, dass irgendwie
Du
einige
hast.
Geschichten nochmal später irgendwie nochmal aufgegriffen wurden und das so ein bisschen durcheinander
Und
ist.
zwar ist es,
Ja.
also man,
Genau.
ein Story-Arc, der über 6 oder 7 Episoden insgesamt geht, geht halt über so eine Division der Troopers halt. Und man wird relativ am Anfang irgendwie reingeworfen und
Richtig.
hat lauter Charaktere und weiß überhaupt gar nicht, was sie alles machen. Und irgendwie 2 Seasons später
Kommt das
kommen
nochmal?
dann die Folgen, wo die ausgebildet werden und wo man sie eigentlich
Ja,
kennenlernt. Ja?
genau.
Und das ist also nicht künstlerisch im Sinne von irgendwie Pulp Fiction, so wir zerhacken die Zeitebene, sondern. Sondern, die haben es einfach irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, von vornherein ihre Story-Arcs sauber zu schreiben. Und das macht total Sinn und ich kann das nur empfehlen, die wirklich in der chronologisch richtigen Reihenfolge zu schauen. Man bekommt einen komplett anderen Blick nochmal auf das ganze Clone Wars
Imperium. Wenn ihr danach googelt, achtet darauf, dass da The vorsteht. Es gibt immer die Animationsserie und dann die sehr dialogarme, aber auch sehenswerte Zeichentrickserie Clone Wars von tatsächlich 2002, irgendwie sowas, was man jetzt auf YouTube findet als irgendwie so Volume 1 und 2 zusammengeschnitten, so in Spielfilmlänge, wo sie dann auch anschließen an Episode 3 mit der Entführung des Kanzlers, wo man ja bei der Animationsserie jetzt nicht mehr zugekommen ist.
Richtig.
Fand aber diese, ja, Staffel 6 sozusagen sehr schön. Fand auch schön, wie immer näher, so, also wie die Folgen immer etwas düsterer wurden und man immer mehr vom Imperium gesehen hat. Auch tatsächlich in der einen Folge den Raum, wo Darth Vader zusammengebastelt wird. Mhm. Und sie nicht so schön fand, wie Ahsoka aus der Serie verschwunden ist.
Tja.
Oder zumindest, also die Teaser haben etwas anderes versprochen und dann, als ich dann die Folge geguckt habe, dass ich da, oh, das macht die jetzt aber nicht, ne? Also das, oh nee, das fand ich jetzt richtig schlecht. Also
es ist, ich würde auch hier widersprechen, es ist nicht schlecht, es ist aufwühlend. Ja, und damit betreten wir den Bereich der Kunst. Also es ist eben nicht so, dass sie irgendwie jetzt einen Heldentod stirbt und es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen großartigen Plot bekommt im Sinne von es ist völlig klar, wie ihre Zukunft verlaufen wird, sondern es ist ausgesprochen offen. Ja, sie ihr wird ganz übelst mitgespielt, sie hat keinerlei Freunde mehr, keine Allianzen und ist einfach alleine mit sich und der Galaxie. Das ist erstmal, da uns der Charakter sehr ans Herz gewachsen ist, vorher 5 Seasons lang. Es ist ein ausgesprochen unbefriedigendes Ende.
Ja, was mir halt so ein bisschen fehlte, dass da jemand sagt, so Moment, das, was sie jetzt macht, passt überhaupt nicht zu ihrem bisherigen Handeln.
Findest also
das,
du?
Ja.
Finde ich nicht.
Also man könnte jetzt sagen, gut, ihr Meister ist ja auch nicht so der Saubermann und das Ende war in der Tat sehr offen. Spoiler, man sieht sie in Rebels wieder.
Ein Glück.
Das fand ich auch sehr schön und bei Rebels wird ja doch eher durchgehend eine Geschichte erzählt.
Ja, wie findest du jetzt so also wir haben bei Rebels jetzt eine Season auch durch. Mhm. Wie findest du es jetzt so im Vergleich zu
The
Clone Wars?
Sehr schön und sie haben sich eben dazu entschieden, durchgehend eine Geschichte zu erzählen. Und man hat, oder ich habe wirklich erst, oder der Zuschauer generell hat auch erst gegen der letzten Folge quasi gemerkt, in welchem Zustand das Imperium und die ihre Rebellenallianz, die es da ja faktisch noch nicht gibt, sondern wie sich dann rausstellt, eben gerade im Entstehen ist, aussieht und fand die Charaktere sehr schön. Es gibt ja das Gerücht, dass man beim Casting der Sprecher geguckt hat, dass das vielleicht auch Menschen sind, die diese Rollen später verkörpern könnten in Filmen und die eine oder andere Rolle ja auch in den neuen Star Wars Filmen wieder auftauchen soll. Wo auch immer. Bietet sich ja an, weil ja relativ viele junge Figuren dabei sind. Mhm. Und ja, es fühlt sich nochmal anders an als The Clone Wars.
Ja, also das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Es ist, ich hatte eigentlich eher gerechnet, dass es so vom Feeling her halt so ziemlich ähnlich wäre, aber halt einfach dann später in der Zeit funktioniert. Aber es ist vom ganzen Erzählduktus und so weiter her schon relativ eigenständig.
Und sie wissen sehr genau, dass sie nicht nur junge Zuschauer haben.
Ja, wobei ich da jetzt einschränken würde, ich fand The Clone Wars eigentlich gerade in den späteren Seasons viel erwachsener, viel düsterer.
Es gibt auch in der, ich glaube, Staffel 3 oder so, es ist so ähnlich wie in Episode 1, dass es da sehr politikesk zugeht, wo es ja um sehr viel gesprochen wird über die Sinnhaftigkeit der Klonkriege und eigentlich ist das alles viel zu teuer und irgendwie muss man das doch jetzt beenden und
Also ich fand Rebels demgegenüber jetzt noch viel mehr so viel gut mäßig und so Party, also Party ist jetzt übertrieben, aber mir fehlte da schon ein bisschen so die Düsternis und Ernsthaftigkeit, die The Clone Wars in seinen besseren Seasons hatte, aber es gab jetzt auch durchaus sehr gute Folgen bei Rebels, von daher kann sich das sicherlich auch noch entwickeln.
Ne? Was ich in einem Bild später gesehen habe, bei der Folge selber gar nicht, dass ja, es tauchen auch, wie man sich hätte denken können, zwei Klonkrieger auf. Ich glaube, Fives und Rex sind das. Ich weiß es gar nicht. Aber auch zwei bekannte Figuren und man sieht eben zwei Narben an ihrem Kopf, was auf etwas anspielt, was gegen Ende der sechsten Staffel, glaube ich, passiert. Wo offenbar wo man lernt und sieht, dass Palpatine diesen Plan, Imperator zu werden und sein Imperium aufbauen, sehr gut verfolgt hat und auch schon von vornherein dafür gesorgt hat, dass es keine Stolperfallen gibt oder keine Probleme gibt. Er hat ja halt dafür gesorgt, dass die Klone diese Order 66, die ja besagt, die Jedi haben uns verraten, sofortige Vernichtung auch ausgeführt wird, weil sie ja schon nicht Individuen sind, aber dann doch Charakterisierungen vorweisen, einzeln.
Ich fand, das waren aber auch mit die stärksten Folgen bei The Clone Wars, wo diese abweichenden Klone thematisiert worden sind, die dann eben plötzlich wirklich eine sehr starke Individualität haben. Und da würde ich dir jetzt auch widersprechen, das war ja haarscharf davor, dass der ganze Plot auffliegt.
Richtig.
Ja, das war ja wirklich auf Messerschneide.
Genau.
Ja, und alles hätte gut werden können. Also auch das fand ich gut gemacht. Also The Clone Wars, so, klar, da gibt es auch irgendwie schlechte Folgen, aber insgesamt fand ich das also für alle Star Wars
auch Jar Jar Binks hat da seine guten Momente. Also man lernt, dass das...
Das habe ich zum Glück jetzt komplett verdrängt.
Also Jar Jar Binks ist eigentlich tollpatschig nur. Und es ist eigentlich kein dummer Mensch. Er ist halt ja ein wie nennen die sich eigentlich?
Ja, wir sollten nicht länger über Jar Jar Binks reden. Okay. Ich bin da eher bei der Jar Jar Binks muss sterben Fraktion. Okay.
Das ist ja auch so eine Sache, wo viele Menschen sagen, so je nach Alter haben sie eine andere Sicht auf
Jar Jar Binks. Nein,
auf den
das,
Film
halte ich, das halte ich für unmöglich.
Figur.
Nein, aber auch wie sie Darth Maul zurückholen und sowas. Also,
ja, das fand ich auch großartig.
Das sind auch sehr psychedelische Folgen, die beiden, wo er da, dieser Planet, dieser Müllplanet oder dieser Abfallplanet, auf dem sie da
genau.
Geiles Setting, super gemacht. Also
super
Clone Wars, drei Daumen hoch für jeden, der irgendwie Star Wars im Herzen hat. Das ist das totales Pflichtprogramm.
Ja. Dann machen wir mal kurz Pause.
Ja.
Zu deiner Lieblingsserie oder zuletzt gesehenen Serie oder aktuell gesehenen Serie?
Okay. Was also einfacher ist, also Lieblingsserien, da habe ich so viele, von daher ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, was ich jetzt gerade zuletzt schaue. Game of Thrones. Mhm. Wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich aus der aktuellen Season machen soll.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ich finde sie nicht schlecht, aber die vierte war halt so überragend gut, dass es die fünfte jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwer hat. Und ansonsten habe ich jetzt einfach viel, es ist jetzt gerade wieder so diese Zwischenzeit, in der ganz viele Serien jetzt gerade nicht laufen. Mhm. Also ich habe Walking Dead geschaut, fand da die letzte Season auch ziemlich gut. Star Wars Rebels ist irgendwie am Auslaufen.
Ich glaube, da geht es aber auch demnächst wieder weiter.
Ja, ich müsste mal eben jetzt ernsthaft mal auf Track TV gucken. Ja.
Was, Better Call Saul gesehen?
Die ersten 5 Folgen, noch nicht zu Ende.
Okay.
Also es gibt so ein paar Sachen, die jetzt auf meiner To-Do auf jeden Fall drauf
sind. Die habe ich gesehen und habe ja auch mit Sting und Florian zusammen dazu einen Podcast gemacht. Haben uns also die angeguckt und dann Tag später oder so die auch besprochen.
Ich war überrascht von den bisherigen Folgen. Ich dachte, es würde klamaukiger, Better Call Saul. Ich finde das ganz erstaunlich ernst.
Ja.
Was ich, glaube ich, auch gut finde.
Also die hat jetzt in der ersten Staffel so gut den Grundstein gelegt und man weiß so, wo sich das Ganze ansiedelt und da heißt er ja noch Jimmy McGill und ist eben, ja, noch auf dem Weg zu Better Call Saul, also zu Saul Goodman.
Dann auch noch nicht zu Ende geguckt ist die, ich glaube, dritte ist es, Staffel von
House of Cards.
House of Cards, genau.
Da habe ich jetzt nicht.
Also auch nicht gesehen.
Nee, die zwei ersten beiden.
Genau, die habe ich die erste Folge gesehen. Dann können wir zumindest über die kurz sprechen. Fand ich ganz interessant, wie die erzählt war. Also die erste Folge der dritten Season hast du gesehen. Ja?
Nee, die ersten beiden Staffeln. Die dritte Season noch gar nicht.
Okay, dann erzähle ich kein Wort.
Okay.
Aber es ist ein ganz interessantes Erzählkonzept, was sie dann da in dem Opener fahren. Fand ich ganz spannend so, weil es ziemlich...
Ich finde das Intro sehr schön.
Ja, es ist zu lang, finde ich. Es ist schön, aber lang. Gut, My Little Pony gucke ich natürlich. Ich bin großer Pony-Fan. Halt das für eine der unterschätztesten Serien, die überhaupt...
Das WLAN hier heißt Ponyhof.
Richtig. Genau. Auch noch nicht weitergeguckt habe ich American Horror Story, die aktuelle Season 4 oder sowas. Magi, ich weiß, hast du irgendwas mal von gesehen?
Eine Folge oder so, oder gar nicht.
Also, ja, nee, ist sicherlich eine Season oder es ist generell eine TV-Serie, die nur funktioniert, wenn man A, Horror mag und sich B, auch ein bisschen auskennt, als halt quasi eine Meta- Erzählstruktur über wie Horror funktioniert und wie verschiedene Horrorthemen eigentlich immer wieder modelliert werden. Und was ich bei dieser Serie sehr schätze, ist das Bauprinzip, dass die pro Season immer in einem ganz unterschiedlichen Setting sind und völlig unterschiedliche Geschichten erzählen, die irgendein Grundthema haben. In Season 1 ist es so das Spukhaus, in dem eine Familie einzieht. Mhm. In Season 2 ist es eine Irrenanstalt, in Season 3 ist es Hexenkult in New Orleans und Season 4 ist dann so ein Zirkusmilieu mit Freakshow und so weiter. Und das Erzählprinzip ist aber, dass immer derselbe Cast spielt, aber halt natürlich in völlig unterschiedlichen Rollen. Das heißt also, der irgendwie in Season 1 der Gute war, ist in Season 2 plötzlich irgendwie der Böse. Okay. Was ein Erzählprinzip ist, wo ich mich frage, wieso hat das nicht schon mal irgendwie jemand 30 Jahre früher erfunden, weil es ist total unterhaltsam. Ja? Ja. Weil du also dann auch wirklich so die Hälfte der Season immer wartest, so wann kommt denn XY eigentlich endlich? Also sie tauschen ein paar Leute auch durchaus, aber 80% des Casts ist eigentlich gleich, obwohl sie einfach völlig unterschiedliche Geschichten mit unterschiedlichen Rollen erzählen. Das finde ich ziemlich cool. Und ist auch wirklich schön gemacht, das Ganze.
Firefly?
Nee, nie geguckt.
Mir wurde das immer wieder irgendwie auch in die Timeline gespielt und ausschlaggebend, dass ich mir das dann angeguckt habe, war ein Podcast. Das war der Firefly-Cast, wo der Basti Schlingel-Wölfle von Bits und so auch mitmacht. Und dachte, dann höre ich mir das an und schaue mir auch dann die Serie auch final mal an, wo es ja, wie man dann feststellt, leider nur eine Staffel gibt und die Serie ja zu früh kam. Also sowas würde jetzt anstandslos fortgesetzt werden mit einer mindestens zweiten Staffel. Und ist ein Sci-Fi-Western. Mit sehr gut ausgesuchten Schauspielern. Und da gibt es wohl demnächst auch ein Online-Spiel zu und es gibt irgendwie die Gerüchte, dass man da etwas in diesem Serienuniversum machen möchte. Ja, so jetzt nebenbei auf meinem Raspberry Pi läuft King of Queens vor sich hin.
Habe ich auch mal so einzelne Folgen von gesehen.
Ja, das ist so richtig schön, so für zwischendurch und so.
Homeland habe ich noch gesehen, jetzt die vierte Season. Ganz
Da
interessant.
habe ich, glaube ich, bis zur zweiten irgendwie das verfolgt, aber dann auch nicht weiter. Aber hat mir auch gut gefallen, ja.
Was habe ich hier noch? The Last Man on Earth. Habe ich allerdings auch erst zwei Folgen gesehen. Oh, absoluter Empfehlungstipp. Mozart in the Jungle
Okay. Was ist das?
ist eine Netflix-Serie, wenn mich nicht alles täuscht, Netflix oder Amazon, auf jeden Fall so eine der jetzt direkt für Streaming gebauten. Ich muss mal eben gucken, steht hier irgendwo? Naja, ihr findet das. Da geht es um ein Orchester und einen Dirigenten in irgendwie, ich glaube, New York, meine ich, müsste das Ganze sein. Und die Intrigen, die im Klassik-Kultursektor so unterwegs sind. Also quasi Game of Thrones im
Okay.
Klassik-Orchester-Bereich.
Das klingt
Wo man
interessant,
denkt,
ja.
what the fuck? Ja.
Naja.
Aber es ist geil erzählt, es ist, man muss nicht unbedingt klassische Musik lieben, aber man kommt da mal in so ein komplett anderes Milieu, wird man da reingeworfen und das ist sehr, sehr kurzweilig und schön gemacht. Wenn man mal irgendwie Bock hat, aber auch was komplett anderes mal vom Milieu her, ist das eine schöne Empfehlung.
Ja, was habe ich denn jetzt? Dann die Frage natürlich, Dr. Who.
Ja, ach, es ist schwierig, es ist kompliziert.
Also ich habe es ja die letzte Season noch nicht geguckt. Ich habe es angefangen, hab dann bin dann auf mein ich gucke Serien auf Deutsch Problem gestoßen. Und zwar haben sie die Synchronstimme der Companion der Clara ausgetauscht.
Oh, okay.
Und der Doktor selbst hat die deutsche Synchro von Dr. Cox aus Scrubs. Es
Okay.
geht aber, also es klingt schon noch mal anders. Und habe das auch ja angefangen mit dem Anmelden auf Watchever das durchgehend zu gucken. Habe auch zum Jubiläum die Folge kam, was ja auch als Film, glaube ich, so geführt wird, da kurz in den Stream reingeguckt und die Katzenrinne lief wieder.
Nee, das ist, glaube ich,
Genau,
einfach irgendwas
irgendwas
so
anderes.
runtergefallen. Das ist der Hausgeist hier.
Hab dann entschlossen, okay, nee, ich gucke erst die Serie und dann gucke ich das quasi so mit.
Hast du dich jetzt richtig durch die ganzen alten Seasons auch alle
Nee, nee,
gearbeitet?
die alten noch nicht. Also ich habe bei New Who quasi angefangen, Staffel 1, die in, was war das, 2005 beginnt mit
Okay, also jetzt aber also die Neuzeit-Doktoren, die hast du also alle
ja, die,
durchgeguckt.
genau, die habe ich alle durchgeguckt.
Deine All-Time-Lieblingsfolge? Da kann es nur eine geben. Das ist jetzt also
Jetzt so eine Fangfrage.
Trick-Question.
Oh, das ist auch schon länger her, dass ich sie geguckt habe.
Blink, Mann.
Ja, das genau. Das ist also gebt irgendwie Menschen ein Bild mit einer Engelsstatue und wenn sie dann zusammenzucken, wisst ihr, derjenige guckt Doctor Who.
So ist es. Dr. Who und ich, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich gucke es nämlich nur einmal pro Jahr,
Okay.
dann mal mit großem Genuss. Und das ist unsere neue Silvestertradition,
Also,
die
was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das wirklich von also Staffel 1 der neuen Serie da anzufangen, weil man dann besser später auch besser versteht, warum jetzt der Doktor gerade so drauf ist, wie er drauf ist, also warum er so emotional reagiert, was später sehr wichtig wird. Da gibt es immer so ein Part, wo ja der Doktor sauer ist und das man kriegt immer, okay, das möchte man nicht, weil er dann überall seine Gefallen einfordert und dann Parteien zusammenspielen, die sich sonst nicht mit dem Popo angucken würden. Ich mag sowas immer so Zwangsallianzen irgendwie in Filmen oder Serien, wo man dann mal so für kurze Zeit auf einen gemeinsamen Nenner kommt und miteinander arbeitet. Und einer meiner Lieblingsszenen ist die mit den Atraxi, wo der Atraxi fragt, ist denn dieser Planet wichtig? Und er sagt, wie ist der Planet wichtig? Da hier leben so und so viele Menschen. Und er fragt dann, sind die Menschen eine Gefahr? Und er guckt so durch und dann sieht man so im Schnelldurchlauf so die menschliche Geschichte und so und dann no, und dann fragst du, wird dieser Planet beschützt? Und dann sieht man eben die ganzen Feinde, mit denen der Doktor schon zu tun hat. Und er sagt so, oh, und die und ach, und alle sind sie auch wieder abgehauen. Und dann verschwindet der Atraxi halt wortlos, nachdem er feststellt, ja, der Planet wird beschützt. Und zwar von dem, der da vor ihm steht, der auch durch die Projektion tritt und sagt, hi, I'm the Doctor.
Und man muss jetzt dazu sagen, ich habe halt bisher jetzt auch erst 10 oder 12 Folgen, ne, das stimmt nicht, 20 oder sowas gesehen. Das
passiert, glaube ich, schon.
Weil diese Silvestertradition, um das kurz noch auszuführen, sieht nämlich so aus, dass Dennis Morehart vorbeikommt mit ausgesuchten Doctor Who-Folgen, die dann von Claudia und mir kredenzt werden. Ja. Von daher würde ich also vermuten, dass ich die 10 oder 12 relevantesten Doctor Who-Folgen alle gesehen habe und alle auf dem Schirm habe, aber die Gesamtplots nicht, weil ich die Gesamterzählart der Serie, da finde ich nicht so rein. Ich habe die erste Season komplett gesehen und die Hälfte der zweiten Season, also jetzt immer Neuzeit halt, ne? Und hab dann aber auch in Bezug auf, okay, was könnte man noch an anderen Serien gucken, was wo man seine Zeit rein investiert, hat es dann Doctor Who immer nie über diesen Threshold geschafft, es mal weiter komplett durchzugucken. Von einzelnen Highlight-Episoden halt mal abgesehen. Blink halte ich für eine der besten Fernsehfolgen überhaupt. Ja, die würde ich also jederzeit in der Top 10 der besten Einzelfolgen aller Serien.
Das taucht auch, also das ist auch schön, dass das.
Das ist Pop einfach.
Ja, später pur. Wieder alte Feinde auftauchen und dann auch quasi mit mehrmaligen Auftauchen, dass die Ernsthaftigkeit der Gegner nochmal aufgezeigt wird und was das jetzt bedeutet. Ja, also ich fand das schön und es gehört, glaube ich, von guten britischen Schauspielern auch dazu, da mal mitgespielt zu haben. Also man sieht, ach, wie heißt er denn? Aus diesem Horrorfilm Trash Abklatsch fällt mir der Name nicht ein. Nee, für mich nicht. Liegt's auf der Zunge.
Nein.
Der jetzt verraten hat, dass der aktuelle James Bond-Darsteller vielleicht in Star Wars auftaucht.
Okay.
Und ja, auch sonst bekannte Gesichter. Was ich gesehen habe, viele weitaus vorher gesehen habe, auch im Fernsehen auch, war die Ablegerserie Torchwood. Mit Captain Jack Harkness und die weibliche Hauptrolle aus der Serie taucht ja auch in Doctor Who vorher schon das eine oder andere Mal auf in anderen Rollen. Und ja, ansonsten genau, also Game of Thrones angeguckt und auch halt Verspätung durchs Fernsehen quasi angeguckt und dann nach den ersten paar Sekunden festgestellt, okay, das ist sieht nach einer guten Mittelalter-Serie aus.
Ist meine, relevant.
Genau. Das war zu einer Zeit, wo ich keinen richtigen Fernseher mehr hatte, sondern nur so einen kleinen Bilderrahmen von etwa der Größe, der halt ein DVB-T-Modul hatte. Und so ein paar Sachen halt auch wie DVB-T auf dem Rechner geguckt habe und dann war das eine Serienstelle, dann halt fest, okay, das ist nicht so schlechter Quatsch wie das andere an Mittelalter-Serien, was bisher so lief. Und ja, Stromberg ist auch immer mal wieder, wo ich so denke, ach, jetzt das mal wieder nebenbei laufen lassen. Ist schön, den Film habe ich auch zweimal gesehen. Im Kino und dann der Tatortreiniger, hast du das gesehen?
Ja, die ersten 2 oder 3 Folgen. Ist auch so, könnte ich irgendwann mal weitergucken. Fand ich sehr, sehr lustig,
ja, das Konzept. Ja, sehr schön.
Hat mir gut gefallen.
Gibt es auch in der vierten Staffel einige schöne Folgen. Bekannteste ist ja die den Grimme-Preis gewonnen hat, Schottis Kampf, wo er da bei diesem merkwürdigen Verein ist, die da ja etwas rechter Gesinnung sind. Man sehr schnell merkt und der da den Bombe spielt, den Hannes, sieht man ja auch in dem einen Saturn-Werbespot wieder, der sagt zu dem Verkäufer, hast du meine Freundin und wenn ihr verkauft? Beziehungsweise taucht in irgendeiner Tatortfolge mal auf. Und der Tatortreiniger ist mal eine Serie, wo man sieht, dass der Bjarne-Mädel eben nicht nur den Ernie aus Stromberg spielen kann. Gut, Liste sagt, Cat-Content, den hatten wir ja jetzt schon, ganz zu
Aber
Anfang,
ausgiebigst.
ausgiebigst. Was ja auch jetzt quasi zur Republika dieses Jahr eintrat, war ein Jahr Zombie-Dasein von Up.net.
Ja.
Was ja letztes Jahr nach der, ich glaube noch während der Up.net-Lesung passierte, dass diese Meldung kam, so, wir haben nur noch so viel Geld, dass wir die Server betreiben können, aber nicht die Leute bezahlen können, die daran arbeiten. Und das dann nochmal durch, also habe ich das wahrgenommen, durch iOS 8 und die neuen iPhones auch nochmal so den nicht weiterentwickelten Clients nochmal einen weiteren kleinen Todeshieb bekommen hat und jetzt so, ja, vor sich hin dümpelt.
Wann hast du dich da zum letzten Mal eingeloggt?
Also die App habe ich noch installiert, Riposte. Da gucke ich alle paar Mal noch rein, aber halt nicht mehr gezielt. Ich habe gestern mal bei Petter reingeguckt, um zu gucken, wann ist denn da überhaupt irgendwie was passiert, aber alle Chats sagen irgendwie so vor 5 Monaten das letzte Mal was passiert. Und ja, ich poste da irgendwie ein paar Links in die Podcast-Veröffentlichung halt automatisch durch Podlove und ja, benutze es eigentlich nicht mehr so sehr. Mein Payment war auch jetzt ausgelaufen. Ich hatte mir auch genau letztes Jahr irgendwie vor ein paar Wochen vorher mich für eine Yearly Subscription entschieden, nach ein paar Mal Monthly. Und das war aber auch irgendwie verbuggt, weil beim Einloggen auf der Webseite sagst du so, ja, update mal deine Payment Credentials und so und dann draufklicken, dann passiert aber nichts und so. Und dann kam irgendwann die Mail, dass das jetzt irgendwie erneuert wird und die Prepaid-Kreditkarte gibt es aber nicht mehr. Ja, aber ich habe immer noch, folge immer noch genauso vielen Leuten wie vorher. Also ist nicht wirklich was passiert. Zwischendurch hat es immer mal wieder einen Ausfall und dann beheben die das wieder, aber sonst passiert da ja leider nichts, weil mir das schon sehr gefallen hat, so als Alternative zu Twitter.
Ja, es wäre alles so schön gewesen. Ja, aber die Gründe sind ja alle hinlänglich bekannt. Also ich habe irgendwie vor einer Woche mal mehr oder weniger per Zufall wieder reingeguckt, weil ich irgendwas im Ultraschallkontext da mal schauen wollte. Es hat vor allen Dingen halt eine schwere Lücke hinterlassen in Bezug auf die DM-Kommunikation, die ja nun mal in Twitter irgendwie fatal schlecht ist. Also ein Gruppenchat, der irgendwie einigermaßen halt
Ja,
funktioniert.
den du aber auch nur mitbekommst, wenn du die offizielle App oder die Webseite benutzt.
Ja, und bin da jetzt dann notgedrungen, so mit einem Teil meiner Peer-Community vor, ich glaube, einem halben Jahr ist es auch schon her, auf Facebook umgestiegen, Facebook Messenger.
Okay.
Ersetzt jetzt das, was vorher ich mit App.net da gemacht habe. Ja, ist auch ein bisschen tragisch, aber halt auch irgendwie mal so ist halt manchmal der Weg der Dinge. Jetzt so unsere Ultraschall-Entwicklungskoordination machen wir jetzt über Slack, was ja so eine eher so Entwickler-Community-Geschichte ist. Aber App.net spielt also einfach mal echt gar keine Rolle mehr.
Kann mir gut vorstellen, dass der, ja, das, was nach Twitter und Facebook kommt, irgendwie ähnlich sein könnte.
Wie App.net, oder?
Ja.
Tja, auch mal gucken, ob und was da
Weil
überhaupt
irgendwie,
kommt.
also bei Twitter, ja, die wissen nicht so richtig, was die machen jetzt. Gerüchteweise irgendwie, was wollten sie denn kaufen, wo ich dachte, ach, da kommt Geld rein. Also war Twitter halt das Problem, sie müssen ja irgendwie Geld verdienen und haben es ja verpennt, da irgendwie darauf hin zu arbeiten, beziehungsweise haben sie ja bis dato, bis zum Börsengang eher genau aufs Gegenteil hingearbeitet und die ganzen Sachen, also was sie ja gemacht haben, Werbung einzublenden in der Timeline und dass die Clients mit der neuen API vor ein paar Jahren auch die Drittanbieter-Clients einzuschränken, dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele neue kommen durch dieses 100.000 Token Limit für neue Sachen und so, und da dass bestimmte Features eben für die dritten Clients gar nicht gibt, wie die Gruppen-DMs, denn gerade noch so dieses neue Anzeigen von Retweets, also dieses Kommentieren, was eigentlich nur quasi, ich schreibe etwas und poste dann noch einen Twitter-Link dazu, dass sie das den Tweet dann noch embedded anzeigen, dass nichts anderes ist es ja. Und ja, Facebook benutze ich halt auch zur Kommunikation so ein bisschen, ist dann nochmal so eine andere Newsquelle, und ansonsten ja, mal schauen. Ja, und Elo,
Was ist Elo?
Elo macht irgendwas mit bunten T-Shirts, die aussehen, als wenn meine Katze drauf gespuckt hat. Also eine Zeit lang war irgendwie jede neue Mail so irgendwas mit T-Shirts, und ich so, ihr sollt eine App machen und keine T-Shirts. fand das, sah ganz nett aus, aber irgendwie so, ja, there is no app for that, und dann, damit ist es halt so ein bisschen tot.
Ach, das,
ne?
Viech, ach du meine Güte. Ja, das war jetzt gerade gar nicht rhetorisch, sondern es war so ernsthaft, dass ich nicht mehr wusste, was es ist.
Elo war dieses, oder ist dieses, ja.
Sehr reduzierte schwarz-weiß, genau. Social Network Viech.
Richtig.
Ja, schlimm.
Was irgendwie auch total gehypt wurde und ich so
dachte. Nein, es wurde nicht gehypt. Also das war dann eine Zeit, wo wir WikiGeeks technisch ja noch aktiv waren, und also keiner, der irgendwie ernst zu nehmen in der deutschen Szene irgendwie unterwegs war, hat Elo auch nur eine Woche lang ernst genommen.
Ja, aber ich fand das sehr, sehr putzig. Also T3N hat das ja irgendwie in den Himmel gelobt, und aber über Up.net irgendwie gelästert und geschrieben so, da ist ja keiner und so, ne, und ist alles doof. Und ja, boah. Mal schauen, was da so rausfällt. Ja, als letzte Notiz dann ein Thema, was auch schon, naja, älter ist, also immer noch aktuell ist. Dieses Video, was, ja, bei mir steht das Video, das eine Tech-Demo und sexuelle Belästigung zugleich enthält, wo man eben sieht eine Animation über mehrere iDevices verteilt, also ich glaube ein paar MacBooks sind auch dabei, ich weiß es gar nicht, und ja, man sieht ja ein Stalker, also so habe ich das auch gesehen, also man sieht halt so ein, ja, eine hasenähnliche Figur, der einer Frau hinterher stellt, jagt, die, wie man sehr schnell sieht, nichts von ihm möchte und ihm das aber egal ist.
Also du, Kontext, Junge, Mann,
ja,
reiß dich mal
nicht
zusammen.
So.
Das, ja, ich merke das schon.
Dafür bist du ja jetzt da.
Also das Ganze ist erstmal ein Musikvideo einer Band, genau. Die heißt Brunette Shoot Blondes. Ja, also Brünette erschießen Blondinen, so heißt die Band. Und die haben ein Musikvideo gedreht. So, dieses Musikvideo besteht aus und so weiter und so
richtig,
fort.
Ja.
Das hast du jetzt gerade eben schon. Also, ne, das geht halt viral. Ja, also wir erinnern uns, es gibt ja durchaus immer mal wieder Bands, die plötzlich nach oben kommen, dadurch, dass sie einfach originelle Videos drehen. So der letzte bekannte Fall davon war die Jungs, die da auf den Home-Trainern die ganze Zeit rannten. Wie hießen die nochmal?
Ich weiß nicht, ich weiß, welches Video du meinst.
Ja, okay. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf, wie die, was nicht dafür spricht, dass sie es langfristig geschafft haben, dass wir uns nicht an sie erinnern. Der Song war ja auch nur so Mittel. Das ist jetzt halt dasselbe mal so in digital, ne, wo
ja,
also mal so ein Digital-Trick eigentlich gezeigt wird und die ganze Welt sich darüber erfreut, wie schön das also technisch umgesetzt ist, und ich das schon vor einem Jahr bei den WikiGeeks eher als sexistische Kackscheiße angeprangert habe.
Ich habe es mir dann auch angeguckt und sitzt da ja bei dem Thema so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber da sieht man eigentlich eindeutig, dass das ja, und also dieses Ende auch total komisch ist. dass er sie ja dann doch kriegt, irgendwie was. Also das passt dann überhaupt nicht zu dem, was dann da vorher gezeigt wurde.
Ja, also ich finde es auf einer Metaebene ganz spannend, weil ich also irgendetwas macht bei mir im Gehirn da Klick, dass ich überhaupt gar nichts anderes sehen kann als ja. diese sexuelle Belästigung. Und es gibt aber ganz viele Menschen da draußen, das ist also so ein bisschen wie das Kleid, ob es nun blau oder weiß ist, ja, die sehen einfach nur, dass das irgendwie eine süße, nette Zeichentrickgeschichte und technisch irgendwie interessant gebaut ist. Und ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist, ob man die Musik anhat oder nicht, wenn man zum ersten Mal guckt. Das ist also so eine jetzt kommunikationswissenschaftliche These von mir, dass das also die Wahrnehmung in die eine oder in die andere Richtung ja. lenkt. Wenn man nicht die Musik hört, und ich habe es nämlich zum ersten Mal geguckt, ohne die Musik zu hören, weil ich es also einfach irgendwo, weiß nicht, unterwegs, keine Kopfhörer und nicht laut. Und dann guckst du nur auf das Bild und da ja. habe ich mir dann sofort angefangen, Gedanken zu machen, wohingegen, wenn du die Musik hörst, nimmst du es erstmal als Musikclip wahr und als Einheit und groovig und auch, das ist aber nett, die Harmonien, ist auch alles in Dur und es ist ja. so ein Happy Talk, also so ein Feel-Good-Song eigentlich. Ja, ganz knuffig und ganz süß, und dann wirst du dadurch, glaube ich, in die andere Richtung geditscht. Ja? Und je nachdem, was deine erste Prägung war, so interpretiert man dann einfach das Video. Ich habe also auf diversen Kanälen mal immer wieder mit Leuten darüber diskutiert, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ich mit diesem Video irgendein Problem habe. Ja? Und mich da frage, ey, hallo?
Ich habe mir dann auch, was ihr auch in der WG-Folge angesprochen habt, dieses Beispielvideo mit dem Gorilla angeguckt. Mhm. wo gesagt wird, achten Sie auf die Basketballspieler und gucken Sie, wie oft der Ball hin und her geht und so, und hab mich dann auch mal drauf konzentriert und hab festgestellt, okay, wenn man das tatsächlich so macht, dann geht ein bisschen der Mensch im Gorilla-Kostüm, der dann durchs Bild geht. Also das funktioniert tatsächlich. Ja, also das ist so auch so ein bisschen so wie dieses Experiment mit den Affen, die man in einen Raum gesperrt hat, und auf einer Leiter lagen Bananen, und aber auch hochklettern auf die Leiter wurde der sich darüber befindliche Wassersprinkler angeworfen, und dann haben halt die Affen nach und nach gelernt, okay, da hochklettern und Bananen holen ist eine doofe Idee, weil dann kommt es nass von oben. Und haben dann Stück für Stück immer die Affen ausgetauscht und haben dann beobachtet, wie die anderen versucht haben, den Neuen, der da versucht hat, hochzuklettern, davon abzuhalten. Und dann irgendwann war es dann aber so weit, dass sie das alle gemacht haben, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht mehr wussten, warum sie das da tun. Und ja, also du hast recht, wenn man dieses Video so ein bisschen dann, oder wenn man es tatsächlich dann auch ohne Musik guckt oder jetzt in dem Kontext mit unserem Gespräch, dann erst guckt, sieht man das sicherlich anders. Aber ja, also für mich gestaltet sich das eindeutig irgendwie.
Ja, es ist irgendwie, man hat manchmal so irgendwie Realitätsstörungen, habe ich immer. Also jetzt aktueller Fall gestern, habe ich ein bisschen ausführlicher mit Claudia diskutiert. FIFA, also der nicht die gerade sich im Gefängnis befindliche Organisation, sondern die Fußballsimulation für Konsolen, okay, bringt jetzt gerade einen neuen Titel raus, nämlich, ich glaube, FIFA 16 sowas. Und das große Hauptfeature dieser, die bringen also einmal pro Jahr ein neues Update ihres Spiels raus, wo sie auch Spieler aktualisieren, wer bei welchem Verein spielt und so weiter, und ein bisschen was in der Grafik tun. Und das große Feature der nächsten Version wird aber die Einführung von Frauenfußballmannschaften.
Ja.
Und das haben sie jetzt also auf YouTube dann halt mit so einem Teaser verraten und wie sie es alles produziert haben und so weiter. Und was da in der Kommentarspalte jetzt sich wieder an männlichem Nerd-Chauvinismus drüber ergießt, ist also auch wieder man ist immer so ein bisschen in seiner Wahrnehmungsbubble und denkt so funktioniert die Welt und liest brav Sibylle Berg und hat irgendwie so seine Konzepte alle beieinander. Und dann merkt man immer, du, da draußen, da gibt's Tausende und Hunderttausende von Vollidioten. Ja, und die haben alle das allgemeine Wahlrecht. Und mein Gott, wie soll aus diesem Planeten jemals irgendwie ein friedlicher Ort werden, wenn Leute sich darüber aufregen, dass es jetzt in einem Computerspiel auch eine Frauenmannschaft zu spielen gibt. Ja.
Also ganz viele haben also geschrieben, warum habt ihr denn nicht irgendwie die zweite oder die dritte Liga oder eine andere Liga da noch reingebracht?
Genau, ich will die dritte Liga und keinen Frauenfußball.
Oder macht doch mal das und das in dem Spiel besser, stattdessen verschwendet ihr eure Zeit und bringt da Frauenfußball rein, und ja, es ist ja auch medial, ist ja Frauenfußball eher nicht so im Fokus. Also da musst du dann schon eher danach suchen, dass, wo das zum Beispiel im Fernsehen übertragen wird.
Das, ne, mag ja seine Gründe haben, die unter anderem vielleicht auch darin belegen, dass es nicht in Computerspielen auftaucht.
Ja.
Man kann das ganze Pferd ja auch immer mal rückwärts, genau, aufzäumen. Also ich sage ja sowohl zum Frauenfußball als auch vor allen Dingen zu Frauenfußball in Computerspielen. So.
Ja,
Und diese ganzen Gamergate-Fraktions-Nazis, die sollen alle weggehen. So.
Ja, das habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden, wo da jetzt, also was da jetzt das Problem war und warum sich das dann so lange und naja, also.
Wenn euch das ankotzt, dann kauft das Spiel halt nicht, aber haltet gefälligst eure Fresse. So. Ich bin da piekig.
Dann zum Abschluss, wir bleiben bei Videos, habe ich mir auch gestern angeguckt, dieses deutsche Rap-Geschichte mit Jan Böhmermann und Dendemann, und du hattest ja auch was dazu getwittert, ne? Und musst dann auch sagen, okay, das ist von Jimmy Fallon, war schon nochmal anders, gut, weil auch der Rap in Amerika dann nochmal etwas anders ist. Was ich auch gesehen hatte, was sehr lustig war, war dieses, wo dann eher auf den Tanzstil eingegangen wurde. Das war, glaube ich, mit Will Smith zusammen, wo sie die History of Rap Dance oder Hip-Hop Dance gezeigt haben.
Mhm.
Und allgemein ist das eher nicht so meine Musikrichtung. Also das sind so Sachen, wo ich dann wegschalte oder das zumache, den Raum verlasse. Bis auf wenige Ausnahmen, die die Regeln bestätigen, wie immer. Aber ja, gerade so im deutschsprachigen Raum ist das eher nicht so. Also Peter Fox zum Beispiel, da gehe ich dann wieder mit. Da ist es dann, liegt es dann aber auch eher an der Musik. Und sonst ist es nicht so meins, fand aber das, was Jan Böhmermann da gemacht hat, doch sehr gut gemacht.
Ja, ich bin da ja anderer Meinung. Ich fand die Kapelle scheiße. Die hat schlecht gespielt.
Okay.
Also ich, selbst die Songs, die ich gut kenne, habe ich kaum wiedererkannt, weil sie also einfach zu wenig auf den Punkt gespielt sind. Ja, also beispielsweise irgendwie der Slot von Deichkind mit Yippie Yeah, Krawalle und Remi Demi.
Ja, der war irgendwie.
Da muss man schon sehr genau hinhören, und es ging bei sehr, sehr vielen Songs so, die ich eigentlich ganz gut auf dem Schirm habe. Also ich finde, sie haben wenige Sequenzen musikalisch wirklich pointiert auf den Kern zurückgeführt. Da ist das Originalvideo einfach um Längen besser, weil es einfach musikalisch viel, viel elaborierter gespielt und performt ist.
Ja, was noch ganz nett war, war halt dieses Skype-Conference-Call.
Die war super, die fand ich gut.
Und
das war eine gute Idee.
Ja, Dissen von Bushido
quasi. Der immer jetzt auch mit rein will.
Er will auch nicht mit rein. Er will auch mit rein, wurde aber nicht gelassen. das fand ich sehr schön jetzt zuletzt nach dem Yannis Varoufakis Ding.
Nein, also natürlich ist die Aktion ganz schön, aber wie Claudia auch richtig schrieb, dann nachdem ich das getwittert hatte, es ist eben nachgemacht. Ja, das heißt also, es ist mal wieder ein Kopieren von etwas, was in US irgendwie gut funktioniert hat. Und das Original-US-Video zeigt halt auch, es gibt ja irgendwie zwei oder drei Teile mittlerweile davon.
Ich glaube,
selbst wenn man die Songs nicht kennt, und ich kenne also auch von den amerikanischen Original vielleicht insgesamt ein Drittel, das reißt irgendwie ganz anders mit. Das ist also auch wirklich so das grundmusikalische Niveau, und ich habe es wie ikonografische Wiedererkennbarkeit, würde ich das mal sagen. Ja? Von US-Rap ist einfach gegenüber dem Deutschen dann eben doch um Größenordnung in einer ganz anderen Liga. Ja? Wo du also sofort irgendwie mit Grooves und denkst so, oh ja, das geht rein. Ja? Und Deutsch, ich hatte eine interessante Antwort dann gestern auf Twitter, den Deutschen geht's halt irgendwie immer um Reimzeilen, ja, wie viele Reimzeilen pro Sekunde du irgendwie unterkriegst, dass das halt das große wichtige Ding ist in Deutschland und in Amerika bauen die halt ganz anders Rap-Songs zusammen, da geht's viel mehr um die gesamtmusikalische Gestaltung und nicht um das Dissen, ja. Naja.
Gab's so einen Tatortreiniger, eine schöne Folge, wo das Reimen im Vordergrund steht und
es ist auch wirklich nicht mein Spezialgenre, muss ich sagen. Also ne, Fanta 4 damals, da war ich durchaus dabei.
Ja, genau.
Da wart ihr wahrscheinlich auch alle noch zu jung. die da, ne?
Ja, da, ja, genau, das kenne ich noch, genau, und das mit dem Thomas anrufen und so, und das war auch sehr lustig.
Das war schön, also ja. Es wurde dann gut, wenn sie sich quasi vom Original gelöst haben, ja, und das Ganze eben über den Skype-Call oder mit irgendwie andere Promis reinholen Walter und sowas. Freiwald. Der war zwar schon sehr gut. Ja. Also ich will mich nicht hinstellen und sagen, dass dieses Video jetzt irgendwie problematisch ist und irgendwie scheiße oder sonst was, sondern nein, man muss es natürlich jetzt gesehen haben, das ist jetzt einfach mal Pop, ja, und ja. Muss sein, aber ja, das Grundproblem ist, glaube ich, die Musik, sowohl wie sie live gespielt wurde, als auch die musikalische Qualität vieler der Songs, die da am Start waren, die dann doch etwas eingeschränkt war.
Als Abschluss habe ich dann auch ein Video, das kannst du ja jetzt mal aufmachen und dann quasi abspielen, und ich schneide das dann hier noch rein, und zwar wurde mir das auch von via Twitter zugespielt, von Ed Spreiselberle, und zwar ein Video, wo man Menschen Aerobic machen sieht.
Das ist aber auch vor deiner Zeit, oder?
Ja, und vor allen Dingen auch musikalisch sehr lustig ist, sozusagen.
Achso, soll ich das jetzt hier ein bisschen aufdrehen, oder? Oh my. Menschen.
Und also this video, Aerobic Video Wins Everything, ist, wo man dann musikalisch jetzt ein bisschen so einen Zusammenschnitt, und eigentlich ist das Opening von wie Aerobic National Championship oder so, und da werden halt die ganzen Teilnehmer oder Repräsentatoren wie vorgestellt am Stück vom Sprecher, was ich auch sehr beeindruckend finde, wenn das am Stück stattfand, und die können eben nicht nur Aerobic, sondern auch irgendwie gut Choreografie machen, und einige machen da doch sehr lustige Figuren. Also es stammt aus den Mitte der 80er, glaube ich. Und das sieht man auch sehr schnell an den Sportanzügen bzw. Frisuren.
Schick.
Finde aber die Vielfalt der
Moves beeindruckend.
Und Menschen beeindruckt. Also sowohl Frauen als auch
sowohl Frauen als auch Männer.
Als auch Männer.
Und, wie groß war farbige, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wie viele sind hier sind auf der Bühne? 80 Leute, dass da auch. Naja.
Ja. Und es verbreitet irgendwie gute Laune. Ich glaube, irgendwie so zum Freitag, Feierabend-Tweet wurde mir das replied. Und
ja, Aerobic, super.
Ja, genau, da kam gerade WatchMojo.com mit diesen Top 10 Clips, da habe ich gestern einen gesehen, wo Top 10 anziehen Characters in Serien, die also irgendwie immer nur angesprochen wurden, oder so wie in Hör mal, wer da hämmert, der Nachbar, der da immer nur, wo immer nur die obere Gesichtshälfte zu sehen war. Und war dann Top 10 von so ein paar Figuren, und da fehlte mir dann noch zum Schluss die Mutter von Peggy aus Schrecklich nette Familie. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt schon mehrmals angeguckt, weil ich das musikalisch irgendwie sehr
das ist okay, dafür muss man sich nicht schämen.
Lustig fand. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ansonsten könnten wir, glaube ich, das noch länger hier fortführen.
Ja, man könnte, aber ich muss noch in den Baumarkt.
Genau, und Dinge besorgen.
Genau, wir wollen nämlich ein Kräuterbeet anlegen.
Ah, ja. Und ja, vielleicht sieht man sich ja, also spätestens sehen wir uns wieder zum
Camp.
Workshop, da garantiert, also.
Workshop, schön und gut, ne? Aber hey, das Camp. Aber
das Camp, genau, also.
Das ist das Ding, wo man sein will.
Ich glaube, Tickets gibt es noch nicht zu kaufen, aber es müsste dann auch bald passieren, ne?
Mhm.
Und bin gespannt. Ich bin ja Campingkind, also von daher bin ich da auch recht
Und du hast ja wahrscheinlich voll das Pro-Equipment dann am Start,
oder? Gib mir irgendwie so ein kleines Iglo und so ein Schlafsack. Also hier, darin schließt du jetzt. Sag ich, ja, okay, danke. So, das würde mir reichen.
Ja, Claudia und ich gehen da in die entgegengesetzte Richtung. Wir versuchen uns also mit
vielleicht
Equipment zu erschlagen.
Komme ich auch irgendwie im Sammelzelt der Seaways unter. Ich war ja das beim letzten Camp, wie nach dem Camp, war ich in der Seabase und habe so ein paar von den Ankömmlingen gesehen und einige sahen so aus, als wären sie von da aus gelaufen, wo das damals war. Die sahen alles völlig fertig aus und also ich erstmal hingesetzt so, oh, jetzt rauche ich noch eine, dann schnappe ich mir mein Gepäck und dann gehe ich nach Hause, dusche und schlafe eine Woche. So sahen die aus. Nee, das ist auf jeden Fall auch was auf der Liste, da will ich mal mitmachen, steht. Weil andere Menschen sind, die man ja sonst nicht trifft, meist auch aus Berlin, weil man irgendwie aneinander vorbeilebt. Mhm. Und auch sonst die halbe Twitter-Timeline da ist. Das fand ich auch bei der Republika letztes Jahr und auch dieses Jahr ging es so ein bisschen weiter schön, dass da der halbe Workshop quasi noch vorhanden war.
Ja, also wenn einem schon irgendwie Republika gefällt und man irgendwie ein bisschen digital unterwegs ist, dann sind definitiv Kongress und Camp das, was man machen will. Man darf sich ja nicht abschrecken lassen von wegen, oh mein Gott, das sind nur die Hardcore-Hacker und ich muss irgendwie schon solche Sachen auf dem Kerbholz haben, damit ich da ernst genommen werde. Das sind einfach nur Leute, die halt offen, cool, experimentierfreudig, Dinge aufmachen, gucken, wie es funktioniert, selber was bauen, anders machen. Das ist einfach eine total sehr, sehr nette, hübsche, konstruktive, produktive Klientel, auf die man da so stößt.
Kongress nur in draußen.
Ja, genau.
Im Sommer.
Ja. Super wird das.
Ja, hoffentlich nicht so wie jetzt. Gerade draußen regnet, hat es geregnet. Und bin noch nicht am Plan, aber vielleicht lade ich ja dich auch als Gast ein für einen Day of the Podcast dieses Jahr.
Okay.
Wo wir dann auch ja als Ziel haben, mindestens die 24 Stunden zu machen.
Oh mein, ja, ich bin sinnlich dumpf.
Auch
ich bin ja letztes Jahr drum rumgekommen.
also Florian, der zeitweise als Gast aus der Ferne da war, da habe ich dann gesagt, na und Florian, nächstes Jahr bist du denn bei uns hier dabei? Also ja, mal gucken. Ich so, nee, das habe ich jetzt so festgelegt, du kommst. Und letztes Statement dazu war so, ja, schon da auf dem Plan und ja, mal gucken, wie lange wir durchhalten. Also beim letzten Mal hat uns eigentlich nur davon abgehalten, dass das Ding am nächsten Tag woanders noch hin musste und uns hätten wir auch noch länger gemacht. Da ging's
wie viele Leute haben sich das denn dann angehört in Gänze?
Da kann ich ja nachgucken. Wir haben ja auch, wenn ich das erst später angeguckt habe, Podlove-Statistiken. Immer wenn ich das Tracking-Modul angemacht habe, ging bis Analytics, da war irgendwas bei mir kaputt und habe es dann wieder ausgemacht.
Gut, also da kriegen wir jetzt natürlich die Download-Rate. Also es war eigentlich eher eine rhetorische Frage.
Ja, also doch relativ viele schon im Verhältnis jetzt zu, was ich sonst so habe. Mal gucken, wie viel jetzt von dem letzten von der letzten Folge noch mitschleift, die das Ding gemacht hat. Da hatte er einen internationalen Gast da, einen britischen Musiker, der dann gerade zufällig Besuch hatte von einem BBC-Doku-Filmer. Sprich, er taucht dann demnächst in irgendeine Doku mal auf, weil er dann auch gefragt wurde, so können wir auch Video anmachen und so. Und dann so, ja. Muss ich gerade mal schauen. Es waren, glaube ich, relativ viele. Man muss ja jetzt auch sagen, gut, das ist jetzt ein 14 Stunden-Ding.
Genau, darum war es eine rhetorische Frage.
Okay. Gibt es aber auch dann wieder aufgesplittet in pro Folge und ein paar von den letztjährigen Gästen haben schon Interesse für dieses Jahr wieder angemeldet. Haben gesagt, vielleicht das nächste Mal nicht in Spandau. Aus Lichtenrade oder Blankenfelde kommt, ist das ein bisschen weit. Ich hatte den Vorteil, dass ich mich mit meinem Hausrad da habe hinfahren lassen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Da steht an, immer noch in Planung, jetzt schon zweimal verschoben, besprechen von Unbreakable Kimmy Schmidt mit dem Florian. Und ja, dann mal schauen. Und bei dir gibt es ja dann demnächst auch was.
Demnächst starten wir voll durch mit.
Hat man denn bei dem Versöhnungspodcast dieses Cover, war das schon so eine Sneak Peek auf
Das wird alles nicht verraten.
den Namen habe ich ja schon, den erfährt man ja da schon und habe ich auch schon im Intro gehört, dass ich hören durfte. Und bin gespannt, was da kommt. Werde ich auf jeden Fall auch reinhören, auch wenn ich gerade leider nicht mehr während der Arbeit Podcast hören darf. Wird das auf meiner Watchlist stehen?
Ja, man darf gespannt sein.
Gespannt sein, ja.
Okay.
Dann bedanke ich mich fürs Teilnehmen.
Bitte, bitte. War schön hier in meiner Küche.
Ja, schöne Wohnung. Und ja, jetzt weißt du wieder, wie das mit dem Podcast geht.
Jetzt, genau, verdammt.
Wie du vorhin schon so schön gesagt hast, da gibt es so Screencasts, die man einer gemacht hat.
Genau, dann weiß man wieder. Ja, jetzt, ich hatte etwas Schwierigkeiten, hier mein Recording-Equipment überhaupt hier
Ja.
an den Start zu kriegen. Aber es hat, glaube ich, alles gut funktioniert.
Ja.
Hier sieht alles sehr
Eigentlich
clean
will man
aus.
sowas so wie Tim haben, so ein Studio, ein Raum, wo das alles eingerichtet ist, wo man
Ja,
reingeht.
warst du dann mal bei Tim im Studio?
Nein, noch nie.
Weil da ist dann alles eingerichtet und dann geht
Okay.
man hin und verstellt dann alles.
Gut.
So, da darf man nicht mit zu viel romantischen Vorstellungen dran gehen.
Okay.
Es muss ja alles ständig optimiert werden.
Das stimmt.
Das Bessere ist der Feind des Guten. So, darum geht hin, baut was Schönes und tschüss.
Tschüss.
Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.